Eishockey ist zurück und die Eishockey-Show ist zurück. Natürlich starten wir durch. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans. Es ist die 30. Saison in der Penny DL, die uns bevorsteht. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist schon große Euphorie. Es geht wieder los. Wir haben wieder die Pause überstanden und können wieder auf Eishockey schauen. Und das natürlich alles live bei uns bei Magenta Sport, wo es wieder das komplette Paket geben wird. Und die Frage ist ja auch da draußen, nicht nur, wie ist die Anspannung bei den Fans, sondern vielleicht ja auch bei den Clubverantwortlichen. Haben wir richtig eingekauft? Haben wir den richtigen Trainer am Start? All das wird uns natürlich beschäftigen, denn die erste Ausgabe der dritten Staffel, ja, so weit sind wir schon, bedeutet natürlich auch für euch da draußen, es gibt heute die große Saisonvorschau vor dem ersten Spiel am Donnerstag. Frei und kostenlos bei Magenta Sport, wenn es denn dann heißt zum Auftakt. Der EAC Red Bull München, der Titelverteidiger gegen die Düsseldorfer EG. 19 Uhr, 14.09., das ist der Donnerstag. Freuen wir uns drauf. Ich hoffe, ihr glüht schon vor. Das trifft bestimmt auf meine beiden Freunde. Darf ich das so sagen? Ich tue es einfach hier im Studio zu. Eigentlich sind wir zu dritt, aber diese beiden will ich natürlich erstmal gesondert vorstellen. Zunächst mal zu dem Mann, bei dem ich sagen kann, als die DEL in die Premierensaison startete, war er ein Kaufbeurer Adler und bestritt seine ersten DEL-Spiele. Sein Englisch hat er im Urlaub im britischen Königreich aufgebessert. Seitdem macht er nebenberuflich die Ansagen in der Deutschen Bahn. Deshalb, thank you for traveling to the studio, Basti Schwele.
Ja, freut mich, dass du dir wieder was überlegt hast, Sesh. Es geht endlich wieder los. Und ich bin froh, dass wir uns auch wieder treffen. Geil.
So ist es. Und den anderen stelle ich natürlich auch vor, zu deiner Linken. Und als die Liga gegründet wurde, war er übrigens ebenfalls ein Adler, allerdings ein Mannheimer Adler, ein ehemaliger Verteidiger, dessen Selbstbewusstsein aus mindestens 4 Sturmreihen zusammengesetzt ist. Mit der deutschen Sprache geht er manchmal so brachial um wie früher mit seinen Gegenspielern. Herzlich willkommen, Rick Goldmann.
Ich grüße dich, Sesh. Ich habe kurz nachgedacht, wie du heißt. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Man muss sich erst wieder an die Gesichter gewöhnen.
Dann sage ich dir noch, ist es noch einer da, falls du seinen Namen vergessen hast. Er ist nämlich eine wichtige Konstante in dieser Sendung hier in der Eishockey-Show. Er ist nämlich unser Ruhepol. Einer, der auch mal den Dampf im Positiven rausnimmt und jemand, von dem man sagen kann, frisch, extra für diese Show aus dem Barbershop in seinen berühmten Sitz, Mike Meyer.
Ja. Schönen guten Tag. Ja, bitte. Bitte reicht. Vielen Dank. Ja, hallo an alle nach draußen und so weiter. Hallo an euch. Schön, euch wiederzusehen. Und ja, macht Bock. Endlich wieder Eishockey, würde ich sagen.
So ist es. Und du hast nochmal alles ausgegeben, was du in der Geldtasche drin hattest für den Besuch im Barbershop. Das ehrt dich auf jeden Fall. Wir werden natürlich auch über dich und mit dir auch unsere Fans wieder reinholen. So viel darf ich auf jeden Fall schon mal sagen. Es hat sich ein bisschen was geändert, aber natürlich nicht alles. Wir wollen natürlich, dass ihr uns eure Meinung mitteilt. Das könnt ihr selbstverständlich tun, zum Beispiel über die YouTube-Kommentarleiste, wie ihr das gewohnt seid. Aber eben auch über unsere wichtige Telefonnummer 0175 6817 248. Ja, einfach mal raufquatschen und euch und uns mitteilen, was denn so, ja, drückt der Schuh oder wo er drückt vielmehr, denn es geht ja jetzt bald los. Und weil ich es eben gerade schon erwähnt habe, 14.09. Donnerstag, schon mal der Hinweis, nochmal frei und kostenlos, übrigens auch mit euch, ja, Basti und Rick, aber eben auch mit den Cable Guys. So viel können wir schon mal verraten, they are back. Wer das ist, werden wir gleich natürlich auch nochmal enttarnen. So, wir wollen natürlich sofort unseren Gästen und Zuschauern da draußen mitteilen, dass wir tolle Gäste eben hier auch im Studio auch live haben. Es wird uns der Bundestrainer Harry Kreis besuchen und wir freuen uns auf den neuen Capitano der Eisbären Berlin. Kai Wissmann wird uns zugeschaltet sein. Basti macht schon das hier, das bedeutet, er meint, ich würde überziehen. Ich will einfach nur euphorisch in diese Sendung starten und euch mitnehmen. Einfach Bock machen auf das, was kommt. Eishockey. So, wie viel Bock habt ihr, Leute?
Ja, komm jetzt. Ja, natürlich haben wir Bock, ist ja klar.
Du hast
ja
auch 6 Monate nichts gemacht.
Ja, ich freue mich jetzt, dass ich auch mal zum Sprechen komme hier, weil deine Anmod ist natürlich schon wieder episch. Aber genauso muss der eingeführt werden in die 30. DEL-Saison.
So, ist eine Jubiläumssaison.
Ja, absolute Jubiläumssaison. Ist doch geil.
Also ich freue mich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die WM schon als sehr emotional empfunden. Und ich war
auch aber auch sehr weit weg jetzt langsam.
Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Aber Juni, Juli habe ich wirklich gar nichts gemacht mit Eishockey. Ich habe mich auch nicht mit dem Thema beschäftigt. Im August hat es erstmal so angefangen, wirklich zu interessieren, wie dann die Champions Hockey League auch losgegangen ist. Mal reinzuschauen, die Kader. Und jetzt haben wir natürlich die Liga mit den Silbermedaillengewinnern. Und wenn man mal genauer auf den Kader schaut, da hat sich extrem viel getan.
Ja.
Und da sind so viele Fragezeichen dieses Jahr da, dass ich wirklich extrem Bock drauf habe, wie diese Fragezeichen ausgehen. Also ich freue mich drauf auf Donnerstag.
Deshalb gibt es natürlich von euch beiden gleich die große Saisonvorschau über unsere Vereine in der Penny DL. Aber weil ihr es auch gerade angesprochen habt, ja, wir haben in Deutschland mittlerweile auch Goldjungs. Aber natürlich wollen wir auch nochmal zurückschauen, bevor wir vorausschauen auf die 30. Penny DL-Saison, was sich da im Mai so zugetragen hat. Natürlich auch, weil wir den Bundestrainer gleich hier bei uns live in der Sendung begrüßen. Und deshalb gibt es vorneweg mal den emotionalen Rückblick auf das, was sich im Mai zugetragen hat. Diese wahnsinnigen Tage rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Tampere und Riga.
Deutschland im Finale.
Das ist das, warum ich jedes Jahr hier hinkomme und mir den Arsch aufreiße. Mega stolz auf die Mannschaft.
Historisch fürs deutsche Eishockey.
Ja, es berührt mich.
So, in Deutschland hat nicht viel mehr an uns geglaubt.
Ganz großes Pech, Verletzungspech, wenn wir mal sehen, wer nicht zur Verfügung steht.
Man weiß, dass Holzer nicht kommen wird. Auch Michaelis ist verletzt, Plachter hat abgesagt, Föderl kommt nicht.
Leon Dreiseitel kommt nicht zur Eishockey-Weltmeisterschaft, hat abgesagt.
Wir sind von uns überzeugt und dann ist egal, wer da ist.
Wir haben von Anfang an versucht, eine Kultur in der Kabine zu kultivieren.
Ich ziehe den Hut für euch, was ihr leistet, was ihr macht und wie ihr die Leute, ihr bewegt euch und ihr bewegt ganz Deutschland.
Das ist ja das Geile.
Wir haben gespielt, um zu gewinnen.
Wer jetzt kein Eishockey-Fan ist, der muss sich schämen.
Ich hatte für viele Tage gepackt, aber nicht bis zum Finale. Ich wusste, ich habe es immer nur von außen beobachtet, jahrelang, wie die Jungs hier in der Nationalmannschaft zusammenkamen. Und was man immer so gehört hat, war, dass alle einen brutalen Spaß hatten und jeder immer gerne hinkam. Und ich verstehe, warum. Also es ist wirklich so, es ist sehr speziell. Und dieses spezielle Gefühl, das hat man nur ganz selten bei Mannschaften. Es ist was ganz Besonderes und da bin ich schon stolz drauf.
Ja, der größte Erfolg im deutschen Eishockey und der Bundestrainer, wie angekündigt, ist bei uns, Herr Kreis. Erstmal hallo und herzlich willkommen in die Eishockey-Show.
Ja, vielen Dank und freue mich auch, euch zu sehen. Das ist eben seit Weltmeisterschaft, glaube ich, dass wir uns alle jetzt hier kollektiv gesehen haben. Danke für die Einladung.
Harry, wenn du die Bilder siehst, was löst es aus, auch Monate danach?
Ja, Emotionen, ist ja ganz klar. Also während dem Turnier, schon im Vorfeld, die ganzen Phasen, Nominierung, Spieler nach Hause schicken, ist schon eine Anspannung. Und wie jeder weiß, wir haben ja die ersten drei Spiele nicht zu unseren Gunsten entschieden. Und so steigert man, man spürt es nicht, aber man merkt, der Druck kommt. Und dann zum Schluss fließt es einen so ab. Ja, es war eine sehr emotionale Geschichte mit einem Happy End eigentlich. Ja.
Wir werden das auch gleich noch vertiefen. Wann hast du die Bilder zum letzten Mal gesehen?
Vor 30 Sekunden.
Ja?
Ja.
Seitdem gar nicht mehr so?
Eigentlich nicht, nein.
Sind im Kopf abgespeichert, oder?
Ja, nee, ich habe die wirklich nicht gesehen. Ich habe da bei Zufall vielleicht, aber sonst habe ich das wirklich nur im Gedächtnis.
Wir werden natürlich auch noch ein bisschen über das sprechen, was sich in diesen Tagen im Mai zugetragen hat. Du hast gerade schon ein bisschen was angeschnitten, wie die Mannschaft sich auch gefunden hat, warum die Mannschaft sich gefunden hat und warum es am Ende eben auch diese unglaubliche Leistung mit dem Gewinn der Silbermedaille wurde. Bevor wir aber auch nochmal über Eishockey sprechen, wollen wir natürlich auch nochmal Glückwunsch sagen an unsere Weltmeisterjungs, ja. Nämlich die Basketballer, ja. Haben es heroisch geschafft. Auch eine wahnsinnige Leistung, die so nicht vorherzusehen war. Auch wenn, jeder, der sich mit dem Basketball auskennt, wusste, okay, das ist eine überragend gute Mannschaft. Aber eine Mannschaft muss natürlich funktionieren. Harry, vielleicht können wir da auch noch mal gleich so ein bisschen den Vergleich finden, warum sowas entstehen kann. Gucken aber, so viel Ehre muss die Jungs natürlich auch zuteil werden. Guck noch mal auf die letzten Sekunden in diesem wahnsinnigen Finale gegen jetzt habe ich es schon vergessen, gegen Serbien. USA war davor, das ist auch...
Sie beginnen langsam, es zu verstehen. Auf der deutschen Bank, dieses Team, dieses Schicksalsteam. Das Spiel ist vorbei.
Was passiert ist, es vorbei.
Deutschland ist Basketball-Weltmeister.
Das wusste ich.
Es ist die größte Leistung des Deutschen Basketballverbandes in seiner Geschichte. Es ist eine Mannschaft, die in die Ewigkeit eingehen wird.
und sie ist in die Ewigkeit eingegangen, jetzt schon, gar keine Frage, ja. Irre. Wie hast du das erlebt, der Deutsche Eishockeybund, die Liga, eigentlich haben alle sofort natürlich gratuliert, weil man dann auch mitfiebert mit einer anderen Sportart und auch weiß, was das bedeutet. Wie hast du das aufgenommen, dass im Basketball Deutschland es geschafft hat, Weltmeister zu werden?
Ja, also auch jetzt ganz persönlich und live, Gratulation auch von meiner Seite. Und eben, wenn ich da hineinlese und höre, dann hatten die auch einen unglaublichen Mannschaftsgeist, so einen ausgeprägten Mannschaftsgeist. Und auf Weltniveau, wenn die Mannschaften ziemlich gleich sind vom Können und taktisch, dann ist das häufig der ausschlaggebende Punkt, wie beieinander oder wie tight ist diese Mannschaft. Und anscheinend offensichtlich war die Basketballmannschaft, ähnlich wie unsere, auch da sehr eng miteinander verbunden. Unglaublichen Teamgeist.
Die Mannschaft, die natürlich auch immer einen starken Mann an der Kommandobrücke braucht, das ist ja klar, weil irgendeiner muss ja am Ende die Entscheidung treffen. In dem Fall bist du das beim Eishockey als Bundestrainer, genauso wie Gordon Herbert bei der Basketball-Nationalmannschaft. Das ist auch irre, was bei dem abgefallen ist, wenn man da auch Bilder sieht. Die hat man ja gesehen, wie er dann auf einmal so ein bisschen versteckt am Rand saß. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Völlig fertig, ein bisschen ungläubig vielleicht auch, aber so erledigt und es fällt so viel ab. Kannst du dich da gut reinversetzen in so einen Mann, der natürlich auf einmal alles fallen lässt, was über die Wochen eigentlich sich aufgestaut hat?
Ein bisschen, ich meine, wir haben ja nicht Gold gewonnen, aber nochmal, diese Emotionen, die stauen sich auf, das ist wirklich so. Und natürlich will man den maximalen Erfolg, das haben die Basketballer erreicht und dann fällt einfach der Druck ab, also diesen ganzen Druck und diese ganze Anspannung. Obwohl es manchmal leicht aussieht und man sehr entspannt aussieht, die Anspannung ist nach innen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist ein Mann, der scheint auch sehr emotionell und gedanklich unterwegs zu sein. Und dass er dann so reagiert, ist mir nicht fremd.
Harry, du hast ein bisschen von dem Druck gesprochen, der sich da so aufbaut, insbesondere auch, wenn man 3 Spiele verliert. Ihr habt einen Psychologen dabei, ihr habt einen Sportpsychologen. Mhm. War das ein ausdrücklicher Wunsch von dir? Ihr habt den ja sehr früh eingebaut, auch in der Vorbereitungsphase schon. Und arbeitest du auch mit dem oder ist der nur für die Mannschaft?
Tom Kossack ist ja schon länger dabei. Er arbeitet nicht ausschließlich, aber überwiegend mit der Mannschaft. Und das war natürlich auch ein Thema im Vorfeld, was ist wenn? Also wir wussten ja schon, gegen wen wir spielen und dass es durchaus möglich ist, die ersten 3 Spiele zu verlieren. Da hat er mit der Mannschaft zusammengearbeitet. Ist es auch mein Wunsch, er ist ja auch bei den Mannschaftsbesprechungen dabei, er begleitet uns nicht immer. Aber wenn er jetzt irgendwas an mir feststellt in der Präsentation oder irgendein Umgang oder wenn ich selber meine, ich könnte mit ihm was besprechen, dann ist er auch für den Staff da. Ja.
Weil du gerade auch davon sprichst, so dieser innerliche Druck, den du da auch spürst. Wie war das insgesamt, deine Herangehensweise, nachdem ja Markus Sturm und auch Toni Söderholm die Messlatte für die Nationalmannschaft jetzt schon hochgesetzt haben in den letzten Jahren? Du bist ein erfahrener Trainer, du kennst viele Situationen, aber mit der Nationalmannschaft war das nochmal was anderes für dich insgesamt?
Ja, also man will, also in meinem Fall glaube ich, ich habe mich medial zurückgehalten, ich habe nichts gelesen im Vorfeld, auch zu meiner Nominierung der Mannschaft, wieso haben wir den nicht mitgenommen, aber man bekommt das mit, die Stimmung bekommt man mit. Ich spürte jetzt keinen Druck im Sinne von der Mannschaft, also wir waren überzeugt, die Mannschaft, die wir dabei haben, die Jungs, die wir dabei haben, wir werden gutes Eishockey spielen. Aber es war für mich auch fremd, zum Beispiel Spieler, Phase 1 mit einzuladen und dann am letzten Tag vor dem Abflug dann nach Hause zu schicken. Das war für mich auch ungewöhnlich und ja, Druck ist vielleicht nicht das richtige Wort, das gehört zu meinem Job dazu, aber das war eine sehr unangenehme Erfahrung, ich sage das mal so. Und du weißt, Erwartungen sind da, man macht sich selber ein bisschen Druck vielleicht. Und als es dann gelungen ist, ich sage das mal, Halbfinale, da ist schon eigentlich einiges erreicht. Und
wir haben ja auch gerade nochmal den Kader gesehen, der letztlich dann auch zum Erfolg führte, zu dieser Medaille und dieser Vergleich auch, dass du eben auch beim Basketball eine besondere Teamchemie brauchst, die im Sport immer wieder nötig ist. Du brauchst eben eine Mannschaft, du brauchst keine Ego-Shooter oder Jungs, die immer aus der Reihe tanzen. Na klar, hast du irgendwo immer auch den einen oder anderen Star drin, das war im Basketball mit Dennis Schröder natürlich auch eine besondere Note, der aber auch dann alles gibt und bringt, wenn du ihn zu nehmen weiß. Das ist ja auch eine Qualität von einem Trainer dann. Aber du brauchst auch einen Moment in einem langen Turnier. Welcher Moment war vielleicht für euch
im Mai der Entscheidende, dass du sagst, da sind wir eigentlich so mit dem Zug auf das richtige Gleis gekommen? Welches Spiel war das? Welcher Moment war das vielleicht bei dieser WM?
Ich glaube Dänemark. Also Dänemark war sicher, weil wir, da standen wir schon am Abgrund. Mhm. Also wenn wir gegen Dänemark verlieren, dann kommen wir
das war nach
garantiert
diesen drei
nicht weiter. Ja. Ja, genau. Dann kommen wir garantiert nicht weiter. Das war das vierte Spiel.
Und es war ein wildes dann noch.
Ja, das war wirklich ein von den vier Spielen, also die drei Spielen davor, war das vielleicht das Spiel, wo wir wirklich am anfälligsten waren. Und irgendwie die Jungs haben das gemeistert. Und da war, glaube ich, das war der Tipping Point. Also es war ja nicht eine Frage von Vertrauen, es war eine Frage von Ergebnisse oder von Tore schießen oder einfach produzieren. Und da, ab dann haben wir angefangen, glaube ich, richtig gut offensiv zu produzieren mit der stabilen defensiven Leistung. Und das war vielleicht on ice, diese Tipping Point. Hm,
dieses 3-3 und auf einmal dann 4-3, mhm, relativ kurz danach, ja, sodass die Mannschaft dann doch dieses Spiel in ihre Richtung lenken konnte. Ja, ja. Ultimativ, absolut.
Ja. Aber wenn ich einen Schritt zuvor gehe, du hast ja wirklich viele Absagen hinnehmen müssen. Ja. Mannheimer Spieler sind gar nicht gekommen, da sind einige verletzt, kurzfristig ausgefallen. Auch Mo Seider hat es geheißen, ist verletzt und kommt nicht. Wie du erfahren hast, dass er auf einmal in München in die Kabine einläuft und sagt, so hör mal zu, ich habe mich schon darum gekümmert.
Ich habe
die Freigabe und ich habe Zeit, mir geht es eigentlich ganz gut. Ist dir ein Stein vom Herzen gefallen, dass da noch mal einer kommt mit diesem, ja, mit diesem Können?
Ja, ich habe das auch, also diese Entwicklung, ja, das habe ich auch so am Rande mitbekommen. Und gut, wir haben ja eine Kabine von Jungs, die bearbeiten denn dann auch ein bisschen, haben sie wohl gemacht, zugetextet auf dem Weg nach Hause. Und er hat seine Sachen gepackt und ist gleich wieder zurück. Ja, also Moritz Seider, der war ja eben von seiner Klasse als Spieler, müssen wir gar nicht sprechen, das wissen wir, von seiner Person auch in der Kabine. Eine starke Persönlichkeit, auch in der Führung der Mannschaft, Bildung dieser Einheit. Ja, da war ich sehr froh, dass er dann dabei war. Aber in der Verteidigung auch mit Gewank und Wismann, die dazugekommen sind, da haben wir uns hinten in der Verteidigung also wirklich auf einen Schlag mit diesen drei sehr, sehr gut verstärkt. Mhm. Gerade in Überzahl. Und ja, die anderen Spieler haben auch davon profitiert.
Das sind ja alles Spieler, die natürlich eine Mannschaft mitführen können, die auch einem Trainer wahrscheinlich ein Stück weit auch was abnehmen, dann in der Kabine, wenn du als Coach auch mal nicht in der Kabine bist. Mhm. Das gibt es ja logischerweise auch. Und eine Mannschaft sich dann selber organisieren muss, eine Chemie herstellen muss. Es gab ja auch diese legendären Ausflüge nachts nach den wichtigen Spielen, auch nach den großen Siegen in den See. Ihr habt ja mit dem Hotel damals sehr nah an diesem sehr, sehr eiskalten See gewohnt. Ich habe mich selber davon überzeugt, die Füße waren drin, mehr nicht. No chance, gebe ich zu. Bin offensichtlich nicht tough genug, deshalb auch kein Eishockeyspieler geworden. War das eine reine Mannschaftsidee? Hast du mal da mitgemacht? Bist du auch geschwommen mit der Badebox? Oder jetzt darfst du es nochmal aufklären.
Ja, also ich bin nicht mitgeschwommen, also ich habe nicht mal meinen großen Zeh da rein. Das sind für mich Mannschaftsentwicklungen. Das ist eine Mannschaftsdynamik. Und das sollen die dann, das ist so ihr Baby. Das ist ihre Geschichte. Da haben wir uns völlig zurückgehalten. Wenn sind die Coaches alleine schwimmen gegangen. Aber ich fand das auch toll. Wir fanden auch das Hotel, der Auswahl des Hotels, dass wir nicht in der Stadt waren, dass wir wirklich auch ein bisschen abgelegen waren, aber nicht zu weit abgelegen. Es waren ja 6 Mannschaften insgesamt. Also auch dieses Setup im Vergleich zu WM davor war eigentlich sehr gut, auch eben für diese Zusammenhalt der Mannschaft oder Zusammenfindung der Mannschaft.
Dafür den See und für das Eisbaden war ja Nico Sturm mitverantwortlich. Mhm. Wenn man sich ja auch seine Leistung insgesamt anschaut, was er auch für die Kabine gebracht hat. Also für mich war das so eigentlich der MVP des Turniers. Ja. Ich finde, der hat der Mannschaft so viel Identität gegeben, der ist mit so guten Beispielen vorangegeben. Jetzt ist der drüben ja eigentlich ein Rollenspieler. Hat dich das überrascht, dass der so eine starke Persönlichkeit ist und die Mannschaft ihm so folgt?
Ich kannte Nico persönlich vorher nicht. Wir hatten mal telefoniert und als ich ihn kennengelernt habe, das ist ein absoluter Profi in jeder Hinsicht. Jemand, der sich zurückhält, aber wenn er was sagt, hat das Hand und Fuß. Jemand, der als erstes im Kraftraum ist, der auch sagt, er spielt NHL auf diesem Niveau, weil er einfach fitter ist als alle anderen. Und wenn man sein Commitment, was seine Kondition und sein Fitness betrifft und sein Commitment und Gewohnheiten auf dem Eis, sein Bullyspiel nach dem, wie er das trainiert und so weiter, dann wundert mich das nicht, dass er wirklich, ich glaube, der war Nummer 12 in der NHL, mhm, was Bullyspiel angeht, dass er da so erfolgreich ist. Und ich habe mitbekommen, wir sprechen über immer über Team, Identity und Identität. Und Nico sagte auch mit Recht. Was ist aber mit meiner Identität? Weißt du, das ist auch ein Spieler, der nicht mit Egoismus an die Sache hereingeht, aber auch versteht, dass jede Mannschaft, die eine Identität hat, hat auch so individuelle Identitäten. Und ich glaube, das ist das, was er für uns auf dem Eis und auf Eis mitgebracht hat, dass er sich selber nicht aufgegeben hat im Dienste der Mannschaft, sondern seine Stärke, seine Identität hat auch die Identität der Mannschaft geprägt.
Du hast auch schon früh, das kann ich mich, oder daran kann ich mich gut erinnern, als er direkt beim ersten Spiel dabei war, da haben wir das Interview gemacht und ich weiß nur, du hast gesagt, der gibt direkt einen Uplift in der Kabine. Also das hast du relativ schnell gemerkt, ne? Der Art und Weise, wenn da ein Typ mit dem Charakter und mit der Herangehensweise an seinen Job in der Kabine der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auftaucht, dann bringt das natürlich sofort auch jüngeren Spielern eine Menge.
Genau. Ich meine, er kam, wollte sofort spielen. Stimmt. Das reicht, du kannst dich ein bisschen akklimatisieren. Ich will gleich spielen. Ich will gleich in die Mannschaft hinein. Und dann sagt schon sehr viel. Und es fällt auch anderen auf. Und er war ein absoluter Motor dieser Mannschaft.
Ja. Ich glaube, das ist genau das auch, weil das habe ich auch von vielen anderen Spielern da gehört zur WM, dass viele auf Nico geschaut haben. Also die haben geschaut, was macht der in der Früh, weil du auch sagst, der war immer als Erster in der Kabine im Kraftraum und viele Spieler haben zu mir gesagt, hey, wir haben uns echt was abgeschaut von dem, wie Nico Sturm das alles macht. Mhm. Also, weißt du, auch ungewollt wollt so eine Vorbildfunktion, wo sich andere dran hochziehen. Der weiß natürlich auch, er kommt aus der NHL, die schauen auf ihn. Zwar mit anderen Augen und so vielleicht ein bisschen, aber das ist schon wirklich, das ist so ein starker Charakter, finde ich, der Nico.
Genau.
Lass uns ganz kurz, Harry, weil wir ja natürlich auch unseren Fans und der Community, den Zuschauern und Zuschauerinnen, die Möglichkeit geben, mal eine Frage zu stellen. Maike, du hast schon was ausgegraben in den Tiefen des WWW.
Richtig, Hans-Peter hat über die YouTube-Kommentarleiste schon losgelegt. Und zwar Hand aufs Herz, musstest du taktisch noch viel eingreifen oder war irgendwann nur noch motivieren und emotional steuern angesagt?
Wir haben natürlich immer nach den Spielen geschaut, okay, was haben wir gut gemacht, was können wir besser machen. Es kam auch auf den Gegner drauf an. Zum Beispiel, wenn ich das Spiel gegen Schweiz anschaue, wie die in der Offensivzone agiert haben, da haben wir nochmal unsere Defensivzone angeschaut und haben gesagt, dass der Stürmer auf die Seite, wo der Scheibe ist, weil der Schweizer wollte immer hoch mit der Scheibe, dass wir schauen, dass wir da Druck machen. Mhm. Wir haben so kleine Anpassungen gemacht, je nach Gegner, aber die Jungs haben unsere Vorgaben eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt.
Merkst du da als Nationalcoach, was ja dein erstes Jahr war, im Vergleich zum Clubtrainer, dass du da auf der taktischen Seite natürlich auch schon die besten Spieler des Landes jetzt dabei hast, wo du schon ein bisschen auch sagen kannst, die verstehen das schon vielleicht anders als einige im Club, weil du einfach merkst, die haben andere Qualitäten.
Ja, also wir haben schon gesehen, dass taktisch musste man nicht viel machen. Ich meine, die haben ja schon eine lange Saison und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, das war im Grunde eine Fortsetzung von das, was Marco und von Toni implementiert haben. Die Jungs haben das sehr, sehr gut umgesetzt, aber du hast auch gemerkt, dass das Niveau gleichbleibend war, von einer Sturmreihe zum anderen, von einem Spieler zum anderen. Da sind keine Scheiben auf der Rückhand versprungen oder sowas. Das war sehr erfrischend.
Es gab ja in so einem Turnier dann auch, wir haben eben schon das Dänemark-Spiel angesprochen, gewisse Momente, die sehr besonders waren. Und natürlich gehört dazu auch dieses wahnsinnige Spiel gegen die USA mit einem ultimativen Tor in der deutschen Eishockey-Geschichte. Also wir haben es ja im Eishockey eigentlich den Basketballern auch vorgemacht, wie man die USA schlägt, scherzhaft gesagt. Aber es war natürlich dieses Wahnsinnstor dann von Freddy Tiffels. Ne?
Ja, das sind so Aktionen, wo auch die Qualität der Spieler so in diesem Moment, Freddy mit seiner Schnelligkeit, und dann sagt er, okay, schieß, er hätte ja genauso gut abdrehen können, wir haben auch darüber gesprochen, abdrehen, Scheibenbesitz, aber nee, er hat sich dafür entschieden zu schießen. Und schmunzeln, wenn ich mit Leuten spreche, sage ich, ja, weißt du, in einem so einem Turnier musst du immer nur die richtigen Spieler verlieren. Ja, weil Amerika verliert zweimal, geht leer nach Hause, wir verlieren viermal und gehen mit Silber nach Hause. Mhm. Und so ziehe ich so ein bisschen meine Freunde zu Hause auf, aber das war schon ein Schock für Amerika, eine Riesenfreude für uns.
Absolut, das hat euch übrigens als Mannschaft nicht nur mitgenommen, alle Fans, sondern natürlich auch die beiden Herren, die das Ganze kommentiert haben.
Tiefes.
Schieb nochmal an.
Tiefes. Schön gemacht. Tiefes. Auch ja! Wieder. Tor.
Ja! Ja!
Deutschland im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft.
Wow!
Ja, da kann man auch mal als sachlicher Berichterstatter durchaus ein bisschen kollabieren. Das waren sehr besondere und schöne Momente. Wenn ich auch nochmal auf eine Emotionalität komme, bevor wir vielleicht auch über dich nochmal und die Zukunft auch als Bundestrainer sprechen. Es gab natürlich auch für dich den besonderen Moment. Ich glaube, darauf können wir auch nochmal gucken, denn obwohl du ein so erfahrener Trainerfuchs bist, aber selbst du hast vermutlich gehofft, dass es so weit geht mit der Mannschaft, aber man kann nie davon ausgehen und auf einmal überrascht es einen und dann packt es einen, auch einen Bundestrainer emotional.
Ja. Es berührt mich.
Sie sagen das so nüchtern. Wie viel Stolz ist da jetzt drin im Körper, Harry Kreis?
Ja. Es berührt mich.
Also in dem Moment muss man ja sagen, es ist einfach authentisch, Harry. Und keiner muss sich ja dafür schämen, weil das ist ja genau das, was in dem Moment eben mal den Menschen hinter der, ich nenne es jetzt mal Fassade, ohne das so hoch zu bewerten, als Bundestrainer zeigt, sondern es zeigt dich als Menschen und wie sehr du den Sport und diese Mannschaft dann auch gelebt hast. Wenn du das siehst, sind einfach nur die ehrlichen Gefühle aus dem Moment, oder?
Genau, und da spüre ich dann sofort wieder die Verbundenheit mit der Mannschaft, wirklich. Weil du merkst, die Jungs gehen raus und es ist nicht nur das Spiel, es ist überhaupt das gesamte Beisammensein. Mit welchem Respekt und Anstand die miteinander umgehen. Und eben da bleiben die Erfolge aus und dann auf einmal kippt das. Und es geht in die richtige Richtung für uns. Es geht in die richtige Richtung. Ne? Kann ich auch, jetzt werde ich auch. Es berührt mich jetzt auch. Und das ist dann diese emotionelle Verbundenheit mit der Mannschaft. Und eben, das kommt oder das kommt nicht. Und ich hatte es durchweg mit allen in der Truppe und das ist was ganz Besonderes.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich wusste in dem Moment auch gar nicht, dann wie reagiert man da 100%. Ja, genau. Das ist auch sehr überraschend für einen Berichterstatter, für einen Reporter, ne? Auch wenn es immer so ist, dass man sagt, die Gefühle müssen einfach mal frei raus gezeigt werden. Aber das war ein sehr besonderer Moment, muss ich sagen, auch für mich in all den Jahren. Und hat sehr viel Spaß gemacht und einem auch als Reporter sehr viel gegeben. Die Mannschaft ja sowieso.
Colli, du wolltest noch was sagen. Was du gerade angesprochen hast, ich kenne dieses Gefühl, wenn so eine Mannschaft zusammenspricht, zu rutscht. Ja. Das ist eigentlich das Gefühl, warum man Mannschaftssport macht. Mhm. Ich glaube, was du da erfahren hast, ist das anders als Clubtrainer und bei einer Nationalmannschaft? Oder ist das das Gleiche, wenn man Erfolg hat und dieses spezielle Gespür hat, dass man erkennt, dass einzelne Menschen, wenn sie gemeinsam zusammenarbeiten, mehr sind als wie 1+1? Mhm.
Absolut. Das wünschen wir uns. Wir suchen auch Spieler nach diesen Kriterien aus. Also charakterlich sind sie bereit, Rollen anzunehmen. Und ich weiß ja, Rick, du hast ja lang Mannschaftssport gemacht, über eine ganze Saison. Aber bei uns ist es ja komprimiert. Es ist ja komprimiert in like 4 Wochen. Und da muss es hinhauen. Wir haben ja keine Zeit, irgendwas auszuprobieren. Geht nicht. Wir versuchen was anderes. Und die Jungs haben sich, ich will nicht sagen sehr schnell, aber doch kontinuierlich zusammengefunden, wer auch immer den ersten Schritt gemacht hat, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass alle anderen auch den Schritt gemacht haben. Und wenn es dieses Schwimmen im eiskalten Wasser war, was die Mannschaft noch mehr zusammengebracht hat, dann ist es eine tolle Sache, die von der Mannschaft kam. Das können wir als Trainer nicht vorgeben. Wir können ja nur den Rahmen schaffen, dass die sich wohlfühlen und auch sich äußern dürfen. Das war ja auch bei uns der Fall. Wir hatten auch mal ein paar Spieler, die spät zu einer Sitzung kamen. Das war okay, das kann passieren. Wir haben ja kein Drama daraus gemacht. Ich glaube, wir sind da alle sehr ruhig geblieben, sehr sachlich. Jeder wusste, okay, das war eine Ausnahme. Never happens again. Und wir haben uns vorwärts bewegt. Das war echt eine ganz tolle, auch für mich nach den vielen Jahren, eine ganz tolle Erfahrung.
Mikey, wir haben wieder eine Frage bekommen. Ja, der Kommentator hat gefragt, es ist ja nach rund 45 Jahren dein erster freier Sommer, nicht als Vereinstrainer sozusagen. Wie du den denn jetzt verbracht hast, gibt es was Besonderes, was du anders machst oder ist am Ende der gleiche Sommer?
Ja, ich habe das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, in August 2 Wochen Urlaub mit meiner Frau gemacht. Das sind auch 2 Wochen, die mir fehlen im Besuch der Vereine. Und Mitte Juli bin ich ein bisschen nervös geworden, weil ich die Vorbereitung für die kommende Saison noch nicht fertig hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe keine für die kommende Saison. Dann war ich wieder entspannt.
Aber es geht ja jetzt auch weiter, Harry. Die Nationalmannschaft steht ja auch wieder an dann, das große Heimturnier im November. wir starten jetzt mal langsam in die Liga rein. Ja, aber dann ist es immer, das geht eigentlich relativ schnell dann, finde ich, immer bis zum Deutschlandcup. Genau, genau. Dein erster Deutschlandcup dann auch als Coach, wie sieht deine Entwicklung, wie sieht dein Plan bis dahin jetzt schon aus? Sagst du, ich spiele den Deutschlandcup mit der bestmöglichen Mannschaft, die ich habe, oder machst du es wie andere Trainer vielleicht zuvor, die sagen, das ist wieder eine Entwicklungsstufe, die wir gehen mit dem Deutschlandcup, vielleicht für Spieler, die wir ranführen an die Nationalmannschaft?
Ja, ich glaube, sowohl wie auch, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, jetzt werde ich auch natürlich die Spiele anschauen, auch Spieler beobachten, auch Spieler sprechen intensiv. Aber es kann sein, dass Spieler mich ansprechen und sagen, ey Coach, ich habe jetzt bei der WM gefehlt, ich wäre ja gerne wieder dabei. Was meinst du? Das könnte ja vielleicht auch jemand sein, der schon einige Länderspiele hat, der aber wieder zur Nationalmannschaft stoßen möchte. Also da bei mir lasse ich alle Türen offen. Aber ich denke, es ist doch noch ein Turnier, was wir auch gewinnen wollen. Eine Bühne für jüngere Spieler, die sich da noch präsentieren können. Absolut. Mhm.
Können wir kurz anmerken, für alle, die es nicht wissen, wäre natürlich ein Skandal. Live aus Landshut hier bei uns, 8. bis 12. November, Deutschland mit Dänemark, Österreich und der Slowakei.
Genau, und Frauen auch dabei. Frauen
sind auch dabei. Ja. Noch am 8., weil ihr fangt am 9. dann an mit dem ersten Spiel. Ja.
Harry, wie bist du momentan Bundestrainer? Machst du da vielleicht Gedanken über Inhalte, Mannschaft, Taktik, was man verändern kann? Und wie sehr bist du momentan vielleicht Repräsentant und läufst da irgendwelche Galas ab und sonstige Geschichten? Ich kann
auch schön sein. Ja, ist ja der Typ für die Galas, wissen wir alle, oder?
Immer Getränke for free.
Ich merke, ich hätte euch das nicht erzählen dürfen. 80% repräsentativ und vielleicht 20% Vorbereitung. Nein, mit Christian und mit Alexander Sulzer, wir besprechen Sachen immer noch, auch jetzt schon die Planung, WM, Kabine, Besichtigung und so weiter, Hotels. Aber es ist doch, und das ist erfreulich, und ich bin derjenige, der ein bisschen mehr Zeit hatte als die Spieler, gewisse Veranstaltungen teilzunehmen, wo die Anerkennung für die Mannschaft dann nochmal nach außen getragen wird. Ja, es ist viel Reisen, bin viel im Auto unterwegs, aber es ist schön. Schön, dass wir dieses Silber lange mitnehmen können.
Gehört dann auch dazu, denn der Sport muss ja auch promoted werden, ganz wichtig für den Eishockeysport. Bevor wir dich gehen lassen, Harry, wollen wir natürlich noch was machen?
Ich hätte noch eine Frage.
Na gut, einen gebe ich noch.
Weil das interessiert mich immer, weil wir haben ja, das hat auch mit der DEL jetzt zu tun, weil wir ein bisschen entzerrt haben, das ganze Programm, jetzt nur noch 14 Clubs anstatt 15 und nicht mehr so viele Spiele unter der Woche. Ist es in deinem Interesse, weil es gibt ja mehr International Breaks als von der Liga oder derzeit in Deutschland genutzt werden, diesen Dezember-Break, es gibt noch den Februar-Break. Sind es für dich interessante Termine, wo du vielleicht auch darauf hinarbeitest und sagst, ja, einen von diesen Terminen hätte ich eigentlich schon noch gern?
Ja, ich war ja selber Clubtrainer und ich weiß, wie das ist, wenn man sagt, ja, meine Spieler sollen jetzt die Spiele spielen und dann noch zur Nationalmannschaft. Also ich fand die Konstellation jetzt, wie sie ist, finde ich gut. Und die Spieler sollen nach wie vor gerne kommen. Und das ist der Fall und das sollen wir aufrechterhalten. Also insofern.
Glaubst du, sonst ist es zu viel insgesamt?
Könnte zu viel werden, ja.
Dann das, was ich gerade fragen wollte, zum Abschluss, denn natürlich gucken wir gleich voraus, die 30. Penny DL-Saison in den Startlöchern, am Donnerstag geht's los mit München gegen die Düsseldorfer EG, die eine Mannschaft davon kennst du gut, weil du sie auch trainiert hast, logischerweise. Wie siehst du die DL-Saison, die 30., was, sagen wir mal, erkennst du vielleicht in dem, was da auf uns zukommt, was ist dein Gespür für das, was da passieren könnte?
Also ich weiß, solange ich mich erinnern kann, haben wir immer dafür gesprochen, dass die Leistungsdichte immer enger wird. Mhm. Und ich glaube, das passt oder stimmt in diesem Jahr wieder. Für mich sind das, es gibt ja immer die Klassiker Top 3, oder? Das ist Berlin, Mannheim und München, das sind immer die Top 3. Aber für mich ist dann Ingolstadt dabei, da ist Wolfsburg dabei, da ist Bremerhaven dabei, da ist Straubing dabei, da ist Köln dabei. Das sind ja einige Mannschaften, die sich wirklich verstärkt haben, offensiv, Wandel im Kader, aber auch im Trainerbereich haben wir einige neue Ideengeber, neue Spielweisen vielleicht. Also für mich wird das eine sehr spannende 30. DEL-Saison.
Auf die wir uns freuen und auf die wir gleich vorausschauen. Harry, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute, gutes Händchen für das, was da kommt. Ist noch ein bisschen Zeit bis zum Deutschlandcup, aber natürlich gilt es, viele Spiele anzugucken. Wir haben das gerade gesagt, zum ersten Mal eigentlich so die richtige erste Saison für dich als Bundestrainer, wo du nicht aus dem Club kommst, sondern kannst dich natürlich komplett auf die Mannschaft dann auch vorbereiten. Ja, gutes Gelingen und beim nächsten Mal übrigens 3 Wochen Urlaub mit der Frau. Das hat sie verdient, finde ich, okay?
Alles klar, vielen Dank.
Ja. Harry, vielen Dank, feel free, du darfst natürlich gerne unser Studio verlassen.
Danke,
Harry.
Okay, danke.
Danke, ciao. Der Bundestrainer.
Ciao. Ciao.
Mach's gut.
Ja,
Dankeschön.
Okay, tschüss. Ciao. Ciao.
Vielen Dank.
Danke. Gute Sendung.
Ja, wir machen natürlich weiter hier in unserem etwas umgemodelten Studio. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon gemerkt habt.
Also, Rick geht erstmal raus.
Mal holst du Wasser?
Wasser ist hier.
Ja, Goldi holt ein Wasser, dann können wir in der Zeit nochmal ganz
kurz. Da steht ein Kühlschrank mit Wasser.
Ja, wir haben ja übrigens auch ein bisschen, was man im Podcast jetzt nicht hören kann, aber natürlich in unserer Fernsehsendung sehen kann, neues Logo. Ne? Wir sind so ein bisschen. Ich muss sagen, wir kommen ein bisschen jugendlicher daher. Ich fühle mich direkt unter 50. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist unter 50. Aber
ich finde das cool.
Ja, ich finde es auch. Das ist
wir sollten das vielleicht noch mal neue Bilder machen, weil die sind echt alt, unsere Bilder, die wir hatten.
Ui. Jetzt wird's wieder
Goldian Wasser.
Wenn es persönlich wird, greife ich mal ein.
Ja.
Weil wir ja jetzt die WM im Endeffekt abgeschlossen haben, haben wir eine Umfrage in der YouTube-Kommentarleiste gehabt. Und da wollen wir mal aufs Ergebnis schauen. Die Frage war nämlich jährliche Eishockey-WM, ob man das gut findet. Man kennt es ja, Fußball alle 4 Jahre, Basketball ist, glaube ich, auch alle 4 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Umfrage sagt 56% ja, 44% nein, alle 2 oder 4 Jahre wäre gut. Kurz und knackig eure Meinung?
100% ja. Zack.
Ich glaube, Eishockey, wir brauchen eine jährliche WM. Punkt 1, muss man sich nicht alles vom Fußball anschauen, das geht schon los bei der Bekanntgabe, dass der Flick rausgeschmissen wird und das Ganze während ein Finale ist, der Basketball-WM, das finde ich ein bisschen unpassend und auch, dass der DFB zum Beispiel nicht einmal gratuliert hat bisher auf sozialen Medien, wo wahrscheinlich eine Hundertschaft angestellt ist, könnte man meiner Meinung nach als Mannschaftssportverband, als großer
ein paar Fans machen. Haben aber schon gesagt, dass doch Harry Kreis der perfekte Nachfolger für Hansi Flick wäre. Das haben wir ihn jetzt mal aber nicht gefragt.
Er hat ich wollte Harry lieber beim Eishockey halten.
Nee, das ich meine, nur weil man es aus dem Fußball kennt, so, das hat was mit dem Markt zu tun. Eishockey braucht das Geld, das muss man auch klar sagen. Verbände haben sonst Probleme. In Norwegen sieht man es, der norwegische Verband ist pleite. Der hat jetzt erstmal alles eingestellt. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass jedes Jahr die WM stattfindet. Und ich glaube, man muss nicht alles angreifen, was Fußball anders macht und was die besser machen.
Da muss man auch noch mal ganz kurz so sagen, dass diese Weltmeisterschaft, die A-Weltmeisterschaft, alle anderen Weltmeisterschaften mitfinanziert. Die U20-WM macht, glaube ich, noch Kohle, die IHF, aber die finanzieren alle anderen Weltmeisterschaften auch durch.
Das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. So, liebe Eishockey-Fans, hier ist unser Pult und jetzt geht's auch los mit unserer Saisonvorschau, Mikey. Ja? Ich habe natürlich einmal hier kurz den Oberlehrer.
Ja, ich fühle mich auch ein bisschen wie ein Schüler.
Ja, genau. Was meinst du? Ich brauche noch so einen Auktionshammer. Ne? Ja. Nee, also was wir jetzt natürlich machen, Saisonvorschau, ich sag kurz, wir sind natürlich in Bayern hier auch kurz vor der Landtagswahl, deshalb schwingt ihr jetzt erstmal hier vom Pult im Bierfestzelt die großen Reden. Upsi
Bandermann hier am Pult.
Und wir machen natürlich alle Teams einmal durch, ja, die komplette DL, kein Thema. Und pro Team habt ihr jeweils 1 Minute Zeit. Und jeder von euch darf aber auch, ihr macht das abwechselnd, 2-mal buzzern, um vielleicht demjenigen, der etwas zu Team X gesagt hat, zu widersprechen oder vielleicht auch noch etwas anzufügen. Ja, mag ja sein, dass da der eine oder andere nicht alles auf den Punkt gebracht hat. Bevor wir aber dazu kommen und ihr loslegt, ja, wir starten auch mit der Rangliste oder mit der Tabelle von hinten nach vorne, so machen wir es, richtig? Aus der letzten Saison selbstverständlich, wollen wir aber mal reinhören, denn Tobi aus Bremerhaven hat sich mit einer Sprachnachricht gemeldet.
Hallo, liebes Eishockey-Podcast-Team, endlich seid ihr wieder da. Ja, Tobi aus Bremerhaven meldet sich mal wieder oder mit einer Sprachnachricht. Schön, nach 4 Monaten gefühlt wieder Eishockey zu erleben und den besten Auftakt vor dem DL-Start macht ihr. Ja, ich habe an euch eine interessante Frage. Wer ist für euch oder wen schätzt ihr als stärkstes Torwart-Duo der DEL dieses Jahr ein? Die Frage gab es ja letztes Jahr auch. Und wer ist leider für euch Abstiegskandidat und wer ist Playoff-Aspirant der 14 DEL-Clubs? Ich wünsche euch einen gelungenen Abend und schöne Grüße vom Hohen Norden aus Bremerhaven.
Jo, danke Tobi, ne? Das ist doch cool, da kommt der Slang direkt raus. Perfekt, danke dafür und das sind ja Fragen, die wir gleich vermutlich aufklären werden, denn da kommt viel bei vor von dem, was ihr gleich vortragen werdet.
Ja, wir können einmal kurz darauf eingehen, wenn sie so direkt kommt. Ich weiß natürlich,
also, Torhüter können wir gleich
worauf er raus will, auf Gudlewskis und Franz Repp, weil das natürlich schon ein geiles Duo ist.
Ja.
Im Bremerhaven muss man sagen, ich tue mich schwer, um das so zu benennen, wer ist das beste Torhüter-Duo, weil da kommt es oft drauf an. Manche zum Beispiel Hauke Land, Niederberger, die sind echt überragend. Da sind es natürlich mit Gudlewskis und Franz Repp zwei auf wirklich Augenhöhe, sehr hohem Niveau.
Tiefensee-Brückmann.
Auch, also das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, man kann Tobi beruhigen. Ich finde die Verstärkung mit Gudlewskis zu Franz Repp hervorragend. Also die sind nicht nur im Tor sehr, sehr stark aufgestellt.
Ja. Und Tobi wird sicherlich jetzt auch lauschen und mit Spannung erwarten, was ihr zu Fishtown dann eben auch
im Detail zu sagen habt. Wie wir zu unserer Aufteilung kommen. Wer welches Team macht.
Ihr macht es immer abwechselnd und wir starten, ich habe es ja gesagt, von der Tabelle von unten nach oben. Und dementsprechend startet, so lautet mein Zettel hier, Rick mit
Augsburg. Weißt du, warum er startet?
Nee, warum startet er? Weil er immer der Erste sein möchte? Er
hat Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen.
Ach, du hast Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen.
Ja,
in der großen Konferenz, in der Redaktionssitzung.
Gewonnen
oder verloren? Du hast mein Mikrofon kaputt gerissen. Pass doch mal auf hier mit deinem schwammigen Körper. So, ich gehe weiter hier rüber.
Das ist eine schöne Beleuchtung. Für jemanden, wo es hier in 45 Grad hat.
Den Buzzer hört man
ein bisschen unter die Achsel blenden.
Den Buzzer drücke ich, den hört man allein, wenn ich da drauf hacke.
Okay.
Also eine Minute, Goldi, pro Verein. Du startest mit den Panthern aus Augsburg und ich würde sagen, Showtime am Rednerpult.
Habe ich eine Zeit hier, dass ich es weiß?
Ob das Showpult ist
kommt
jetzt
da oder was
ob, das, ob das Bierzeltpolitik ist bei
Rick. Also, ich fange an. Ihr Augsburger Panther, das Positive zuerst. Augsburg ist weiterhin in der DL. Eigentlich sind sie abgestiegen. Die Saison war aber wirklich enttäuschend und deshalb gibt es auch ein komplett neues Gesicht beim Kader. Christoph Kreuz übernimmt als sportlicher Leiter und jetzt auch Cheftrainer. Im Tor sind weiterhin Endras und Keller. Die brauchen eine konstant starke Saison. Besser wie letztes Jahr. Der Spielerkader ist für mich in der Defensive und in der Offensive tiefer besetzt. Allerdings gilt es auch, extrem viele Neuzugänge zu integrieren und da muss man eine neue Identität finden. Ich bin gespannt in der Verteidigung auf Jordan Southern und auf Simon Sesemski, der wieder zurückkommt. Im Sturm sind zwei Finnen gekommen mit Karjalainen und Hakulinen. Die sollten da vorangehen. Niklas Andersen, den kennt man von Bremerhaven, der bringt Energie aufs Eis. Pampel hat einen deutschen Pass bekommen, das ist positiv. Fazit, ich glaube, es braucht einen extrem guten Start für Augsburg, für das Selbstvertrauen der Mannschaft, auch fürs Umfeld und die Fans. Entscheidend wird sein, dass die Torhüter und die Defensive hält. Es wird ein harter Kampf um die Playoffs. Es geht gegen den Abstieg.
Sowas von on point. Boah. Rick Goldmann mit der ersten Performance. Basti, ich würde sagen, pressure's on. Ihr dürft wieder den Platz wechseln.
Ich sehe es ja.
Ja, und bitte ans Rednerpult.
Wir haben eine Woche geübt und alles und komplett mit Stoppuhr stand da wahrscheinlich.
So, Dr. Eishockey, jetzt geht's weiter und zwar mit den Iserlohn Roosters ab ins Sauerland.
Die Iserlohn Roosters im vergangenen Jahr Platz, was gibt's da zu lachen? Platz 13. Also, und der Kader wurde definitiv komplett erneuert. Nur zwei Imports durften überhaupt bleiben am Seilersee. Das Torwartduo Andi Jeneke geht in sein fünftes Jahr, wurde ergänzt jetzt mit Kevin Reich. Da darf man auch sehr gespannt sein, wie die zwei sich ergänzen. Das läuft wahrscheinlich so ein bisschen auf Arbeitsteilung hinaus. Die Roosters haben den jüngsten Kader der deutschen Eishockey-Liga. Persönlich finde ich das sehr positiv, weil meines Erachtens ist so ein 24-jähriger Kader. Eigentlich sollte die DEL so ein bisschen aufgestellt sein. Man tut sich natürlich schwer, bei den Imports immer so junge Spieler zu finden. Iserlohn hat die aber in diesem Jahr gefunden. Hat sich ein paar Imports dazugeholt, die durchaus eine Vita haben. Allerdings will man junges, schnelles Eishockey spielen unter Greg Poss. Auch der wird sich so ein bisschen umstellen müssen. Er ist der vierte Trainer in den letzten drei Jahren. Auch da war die Konstanz jetzt nicht immer so gegeben. Und obwohl es am Anfang unter ihm gut lief, war es das schon.
Ja.
Oh, das war nicht on point.
Fazit?
Mein Fazit?
Ja.
Iserlohn will in die Playoffs. Iserlohn muss eine Heimmacht werden, um in die Playoffs zu kommen. Ich glaube aber, Iserlohn steht erneut eine schwere Saison bevor.
Okay, und Iserlohn ist jetzt schon im ersten Spiel erstmal in die Overtime gegangen, mit diesen etwas verlängernden Worten von dir. Alles gut, wunderbar, danke Basti und Rick wieder at the Turntables. Und zwar mit den Wild Wings Schwenningen.
Ja, da hat es letztes Jahr zwischendrin wirklich viel Unruhe gegeben bei den Schwenningern. Jetzt gibt es ein neues Führungsteam. Stefan Wagner, Sportdirektor. Steve Walker ist Cheftrainer. Mhm. Der hat viel Erfahrung, aber nicht wirklich als Cheftrainer. allerdings als Co-Trainer. Im Tor ist Eriksson seit Jahren eine Macht. Ich glaube, das bleibt auch so. In der Verteidigung verliert man mit Lajunen und auch Ramic wirklich Qualität. Mit Boyle, Larkin, Marshall hat man mehr Tiefe, aber für mich nicht den Powerplay-Quarterback. Im Sturm sind die Abgänge nachzuvollziehen, aber es kommen drei interessante Imports. Gehört ein Rückkehrer gar mit Reisnecker, guter junger Spieler aus der DL2. Für mich, auch hier wird es wichtig sein, wegen der Unruhe im letzten Jahr wird der Start sein. Sie brauchen einen guten Start, damit keine Unruhe wieder bei den Fans aufkommt, damit man ein bisschen Selbstvertrauen gewinnt. Der Kader ist verbessert, aber alle anderen Kader gefühlt auch. Dementsprechend Kampf um Platz 10 ist drinnen. Platz 10 Kandidat, ja.
Okay. In der Vorbereitung noch mit ein paar Problemen beim Toreschießen, wie wir festgestellt haben, die Wild Wings. Wir sind gespannt.
Jetzt, kein neues Thema übrigens in Schwenningen.
Das ist auch richtig, genau. Deshalb werden da vielleicht jetzt schon im Vorfeld einige nervös, aber es muss ja alles erst gespielt werden. Die Saison beginnt erst nur vorgeplänkelt.
Deswegen finde ich das immer sauschwer, so ein Vording, weißt du, wenn du die Mannschaften noch nie gesehen hast.
Ja, hinzu kommt, das hat der Harry vorher gesagt, also dieses Jahr ist tatsächlich, ich höre das auch immer mit der Leistungsdichte und denke mir seit Jahren eigentlich so, ich sehe das nicht so. Dieses Jahr ist es wirklich so, weil es hat so viele Neuzugänge und so viele Abgänge gegeben
wie noch nie. 149 neu, 174 Abgänge.
Es ist ein Rekordjahr und es gibt 6 neue Cheftrainer. Das heißt, da sind so viele Unbekannte mit dabei, wo du dieses Jahr wirklich das Gefühl hast, fast jede Mannschaft hat sich deutlich verstärkt. Und ich sehe auch den klaren Meister. Favorit sehe ich nicht, genauso wie den klaren Abstiegsfavoriten.
Ich finde auch, dass mehr Teams oben mitspielen. Ich glaube aber, dass diese Lücke insgesamt dieses Jahr gefühlt ein bisschen mehr klaffen wird zwischen den oberen und unteren Teams. Ist mein Gefühl nur für die Saison.
Kein neuer Trainer bei der Mannschaft, die du uns jetzt präsentieren wirst, Basti. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Mal gucken, wie oft in diesem Jahr bei den Eisbären Berlin. Bitteschön.
Und bei den Eisbären hat es ordentlich gerappelt. Denn nach 21 Jahren hat man zum ersten Mal wieder die Playoffs verfehlt und das als Meister im letzten Jahr. Aber das Ganze ist definitiv passé. Diese Saison ist einfach nur abgehakt. Man hat einiges getan am Kader in Berlin. Serge hat es schon gesagt, Serge Aubin ist geblieben. Aus meiner Sicht die richtige Wahl, auf den Trainer zu vertrauen, weil er zuvor gezeigt hat, dass er es kann. Und so einen Slump kannst du immer mal drin haben. Aber man hat vor allem auf dem deutschen Sektor extrem viel gemacht. Kai Wissmann, Leon Bergmann, Freddy Tiffels, Tobi Eder, dazu Blaine Byron zurückgeholt, Meistergarant aus 22 und mit Ty Ronning so einen jungen Kevin Clark aus meiner Sicht dazugeholt. Das sieht sehr, sehr gut aus, vor allem offensiv bei den Eisbären. Wie bei Schwenningen fehlt vielleicht auch so ein Quarterback im Powerplay. Ob das Kai Wissmann werden kann, werden wir vielleicht sehen. Er ist auf jeden Fall der neue Kapitän. Meine Schwachstelle, die ich ausmache bei den Eisbären, könnte nur der Torwartposition sein mit Jake Hildebrand. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Ein Manuel Widerer und ein Veilleux werden auf jeden Fall Tiefe und Härte in die Mannschaft bringen. Ich sehe die Mannschaft sehr, sehr stark dieses Jahr.
Okay, vielen Dank, Basti.
Top 4.
Ich lege mich ungern auf Plätze fest, aber die Eisbären werden nicht in eine Pre-Playoff müssen oder in erste Playoff.
Vielleicht legt sich ja unser Gesprächspartner gleich auf einen Platz fest. Kai Wissmann, der Kapitän,
ich nachher noch das, bei uns in der Sendung. Ich mag das nicht
mit diesen Plätzen. Aber für das wirst du zahlt, Digi.
Nee. Ist ja auch in Ordnung.
Ich
man
sag
darf
mal
sich
so,
als Experte auch mal nicht aus dem Fenster
anhand lehnen. Anhand eurer Aussagen mache ich hier mal eine Liste. Ich höre mal zu und überlege, was ich da raushöre.
Du kannst auch passen hier.
Ja, da komme ich vielleicht nachher noch zu. Aber
du hast, ja schon ein Team vergessen.
Ich verrate nichts.
War es eins vergessen? Nein, wir gehen zwar Reihe durch.
Gut.
Jetzt, slowly but surely, wir nähern uns. Komm. Und Rick, wir kommen zu einer Mannschaft, die einen alten, neuen Trainer hat, wenn man so will. Und du wirst uns alles berichten, was wichtig ist, rund um die Löwen aus Frankfurt.
Was eine erste Saison in Frankfurt, was ein Start in die Saison. Davon hat man lange gezehrt, ebenso von der Top-Formation um Bock und Rowney. Ja. Trotzdem gibt es eine Runderneuerung. Serge hat es gerade angesprochen, Gary Fleming ist nach Kloten, Matti Tillikainen kommt zurück, war schon 2 Jahre in Frankfurt, allerdings in der DL2. Er hat keine DL-Erfahrung. In allen Mannschaftszeilen gibt es große Umbrüche. Jake Hildebrand ist weg. Joe Canata und Marvin Küpper kommen. Canata war die letzten Jahre in Schweden. Der muss meiner Ansicht nach funktionieren. In der Verteidigung hat man mit Lajunen und Matuschkin aus Finnland 2 brutale Kracher geholt. Im Sturm hat man versucht, die zweite Reihe deutlich zu verbessern, aufzuwerten. Das gelingt meiner Ansicht nach unter anderem mit Kunik und man hat mit Schweiger und Bicker 2 talentierte junge deutsche Spieler dazu geholt. Frankfurt ist allerdings für mich im verflixten zweiten Jahr. Die Anfangseuphorie ist weg, das ist für mich viel schwieriger. Der Trainer ist neu, der Torhüter ist neu, die müssen funktionieren. Dann geht es weiter nach oben, denn der Kader wurde wirklich verbessert. Top 10 sicher, wenn alles gut geht, Tendenz nach oben.
Auch wieder gut on point. Rick Goldmann mit der Analyse.
Ja, er hat es kurz angesprochen. Ich wollte nur noch kurz
ergänzen. Du wolltest spar sein, um was zu ergänzen?
Okay, was zu ergänzen, weil ich finde, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Frankfurt im U23-Bereich sehr gut aufgestellt ist.
Ja.
Was nicht ganz unwichtig ist, wenn wir auch noch eine Stufe höher dann gehen vielleicht. Ja. Oder zu unseren anderen Teams kommen.
Okay. Basti, du kommst...
Selbst darfst du ja eine wünschen, eine Mannschaft.
Ich wünsche mir keine. Ich kann dich jetzt verwirren und einfach mit einer Mannschaft weitermachen, der Rick eigentlich vortragen sollte. Aber selbst dafür hättest du wahrscheinlich eine besondere Analyse. Aber der Regel nach oder der Reihe nach würdest du jetzt weitermachen mit den Ice Tigers aus Nürnberg. Da bin ich sehr gespannt auf deine Vorherschau.
Auf Nürnberg sind wir alle sehr gespannt, glaube ich. Es ist das Team mit den wenigsten Veränderungen im Team. Und wir haben davon gesprochen, dass es sehr viele Veränderungen gab. Nur 7 Positionen wurden neu besetzt von Stefan Usdorf. Aber... trotzdem, auch wenn die Zahl gering ist, es sind 2 Wahnsinnsänderungen, denn es ist Jahr 1 nach Patrick Reimer und Olli Mebus. Und ich nehme den Olli Mebus gerne dazu, weil das die 2 eigentlich waren, die die Kabine und die Mannschaft im Griff hatten und die da über Jahre so eine Achse gebildet haben, die sich natürlich jetzt neu finden muss. Da darf man sehr gespannt sein, was sich in der Kabine bei den Ice Tigers da tut. Ansonsten finde ich Stefan Usdorf, Tom Rowe, die 2, die sportlich verantwortlich sind, machen da jetzt einen super Job. Stefan Usdorf hat auch immer gesagt, der Kader muss so im Stamm zusammenbleiben und so diese Importspieler, die kannst du ergänzen, da hast du immer was. Und der Stefan ist sehr gut vernetzt, hat junge Imports dazu geholt, das könnte eine ganz gute Mischung insgesamt sein. Neuer Goalie-Coach, auf die Torhüter darf man sehr gespannt sein in Nürnberg. Meine Meinung ganz kurz dazu, ich glaube, Nürnberg spielt definitiv wieder um Platz 10 mit.
Okay, haben wir so vernommen. Golli, noch was anzufügen?
Nein.
Dann machen wir weiter mit einer Mannschaft, die eben schon angeklungen ist, weil uns der Tobi auch aus Bremerhaven eine Sprachnachricht geschickt hat. Ja, eine Mannschaft, das kann man sagen, die eigentlich ein Abo hat auf die Playoffs. Ne? 6 Mal aus den letzten 7 im Viertelfinale, nur einmal, glaube ich, in der ersten Runde verloren. Also die haben sich sowas von etabliert in dieser höchsten deutschen Spielklasse. Die Torhüter sind auch schon angeklungen, aber du wirst uns jetzt nochmal alles, was um Bremerhaven eine Rolle spielt, auf den Punkt bringen. Rick Goldmann mit der Analyse um Fishtown.
Viel Konstanz bei Bremerhaven. Popisch geht in sein 9. Jahr, dazu wieder Sulze als Co-Trainer. Letztes Jahr hatten sie einen überragenden Start, dann als 8. abgeschlossen, ein bisschen abgeschmiert. Im Tor mit Franz Repp, der mir immer noch ein bisschen untergeht, und Gudlewski, ich habe es vorher angesprochen, bockstarkes Duo. In der Verteidigung hat man Samuelsson, der tut wirklich weh, der Abgang. Wirt und Alba verloren, auch mit Grönlund und Appendino guten Ersatz geholt. Auf Kelble, der Deutscher ist und 7 Jahre in den USA gespielt hat, 2 mit der East Coast Hockey League gewonnen hat, bin ich sehr gespannt. Der könnte wirklich viel Potenzial haben. Im Sturm hat sich wenig verändert. Mit Scheel kommt noch ein international erfahrener Stürmer hinzu. Die Abhängigkeit vom Karawanken-Express ist meiner Ansicht nach immer noch da. Und letztes Jahr war da auch nicht mehr so die Konstanz da. Also es ist ein eingespieltes Team, das mehr Tiefe bekommen hat, meiner Ansicht nach. Wenn der Karawanken-Express fit bleibt und abliefert, dann ist ein Top-4-Platz keine Überraschung. Ansonsten ein absolutes Top-6-Team.
Wow. Sogar vor der Zeit on point gewesen, Rick Goldmann, weil man dazu
Fishtown sagen muss. Fishtown ist schon auf der einen Seite erstaunlich, aber auf der anderen Seite auch nicht mehr, finde ich.
Nee, aber ich finde erstaunlich,
aber die Mannschaft wirkt extrem gut. Aber mit dieser Konstanz muss sie Wege finden und die haben einen nordamerikanischen Import dabei.
Genau, ne? Wörthan und sonst keinen.
Auch interessant.
Ja, ist eine ganz andere Herangehensweise, aber die funktioniert.
Genau.
Das ist,
man darf auch nicht vergessen, es heißt immer, da ist nicht so viel Geld da, das stimmt natürlich nicht. Das Geld ist da schon besser worden, das Budget wird größer. Man verkauft es nicht so aggressiv nach außen, damit man so der Underdog bleibt. Aber du erkennst das
im Kader. Das ist ja genau richtig für so einen Standard.
Ja, absolut. Ja, und Wirtan ist ja letztlich fast ein Neuzugang, weil er im letzten Jahr gerade mal 16 Spiele gemacht hat. Also der hat vielleicht auch jetzt nochmal mit einer kompletten Vorbereitung eine ganz andere Bindung, hoffentlich aus Sicht von Fishtown, zu dieser Mannschaft. Weiter geht's.
Eröffnungsspiel.
Mit einem Teilnehmer des Eröffnungsspiels. Zu München kommen wir gleich. Es geht mal im Rheinland weiter. Mit der Düsseldorfer EG. Ihre 60 Sekunden, Herr Schwede, bitteschön.
Die Düsseldorfer EG hat im vergangenen Jahr am letzten Spieltag Platz 6 und die direkte Playoff-Qualifikation verspielt. Dann gab es ein dramatisches Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt, als man in Spiel 5 mit 6:3 führte und am Ende Spiel und Serie noch verlor. Das war Grund genug, bei der DEG zu sagen, unsere Ansprüche sind anders. Da sind wir nicht ganz zufrieden mit der Saison. Roger Hansson musste gehen und Thomas Dolak übernimmt zum ersten Mal als Cheftrainer. Insgesamt hat man in Düsseldorf das Gefühl, das Ganze ist sowieso so ein bisschen Family Profibusiness, weil auch ein Alex Bader nach Karriereende direkt eingebunden wurde, ebenso wie Daniel Kreuzer. Das ist das Trainer-Trio jetzt, auf das man sehr gespannt sein darf, wie sich das ergänzt. Die Einmannshow im Tor muss natürlich wieder stechen. Henrik Haukeland, Henrik Hane hatte nur 5 Spiele in der ganzen letzten Saison. In der Verteidigung hat man sich sehr gut erfahren und interessant verstärkt mit Mebus, Ankert, Akta und Wirt. Ein Fragezeichen ist weiter hinter Kyle Kamiski. Dann gab es heute die Hiobsbotschaften. 4 Ausfälle zum Saisonstart mit McCauley, der sich das Kreuzband gerissen hat. O'Donnell wird nochmal operiert. Dann Kamiski und eben McRae, der noch gesperrt ist aus der letzten Saison. Ja. Das ist natürlich ein harter Schlag für die Düsseldorfer EG gleich zu Saisonbeginn. Positiv, ganz kurz noch, um das zu ergänzen, finde ich die U23-Stürmer. Da ist die Düsseldorfer EG mit Eham, mit Borsecki und mit Neuling des Jahres Rosmi hervorragend aufgestellt.
Fazit, Platz?
Fazit, die EG auf jeden Fall Playoff-Kandidat.
Okay, gut, dass du das auch noch eingearbeitet hast,
egal.
Die Aktualität, deshalb habe ich dir die Sekunden natürlich auch top gegeben, weil das ja auch heute dann erst aktuell wurde,
in dem Moment, wo wir senden. Ich sage auch unabhängig von diesen Ausfällen, weil ich glaube, dass der Niki da sich wieder was ganz Gutes einfallen lässt.
Man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber aus Sicht einfach der Planung, stell dir vor, das wäre passiert im ersten Saisonspiel, wenn der Importspieler lizenziert.
Die sind alle lizenziert, gewesen,
ja. Sind nicht lizenziert jetzt, damit kann man auch noch eingreifen, man wünscht natürlich trotzdem gute Besserung, hat damit jetzt nichts zu tun. Es geht einfach nur um die Ausrichtung des Clubs.
Definitiv.
Auf jeden Fall erstmal ein harter Schlag, bevor es überhaupt begonnen hat. Das muss man sagen. Genau. Sind wir gespannt, wie die DEG damit umgeht, dann im Eröffnungsspiel gegen den ERC Red Bull München. Und dann schippern wir ein bisschen den Rhein entlang und kommen nach Kölle. Ja, auch da wird Karneval gefeiert. Und ja, eins muss man sagen vorneweg, Titelabstinent seit 21 Jahren. Sie könnten mal wieder in Köln. Ich glaube, die Fans könnten
21
auch.
21 Jahre ist echt
hart. Ja, ich habe das nur mitbekommen. Extremer Run auf die Tickets. Ich glaube, die hatten schon brutal früh, noch mitten im Sommer schon, glaube ich, 5.000 Dauerkarten verkauft.
Also die ersten 2 Saisonspiele. Viele sind ausverkauft, das gab es auch noch nie.
Genau, also volle Hütte in der Kölner Arena. Aber losgelöst davon, Rick, wir wollen natürlich auch was zum Personal hören in der Mannschaft von Uwe Krupp und deshalb Showtime für den KLC.
Ja, da ist Euphorie da und meiner Ansicht nach auch zu Recht. Vom Papier hat sich Köln immens verstärkt. Uwe Krupp geht in sein drittes ganzes Jahr bei Köln. Und so lange dauert es oft, bis man Mannschaft umbauen kann, wie man sie eigentlich möchte. Und mit dem Kader kann er meiner Ansicht nach auch ganz oben angreifen. Pantowski und Anschitschka im Tor sind für mich deutlich besser als Duo als letztes Jahr mit Schilin. Die wichtigsten Verteidiger wurden gehalten und mit Sustre kommt nochmal ein sehr erfahrener Verteidiger dazu. Letztes Jahr schon die drittmeisten Tore erzielt. Aber was wirklich brutal ist, ist die Offensivgefahr, die dazukommt. Zur Topformation Kamara, Aubry, Touressen kommen mit Storm, Grenier, McLeod, Torgaranten mit Schütz, Wohlgemuth, starke deutsche Verstärkungen und dazu noch mit Lindner und Händel, 2 spielstarke U23-Spieler. Das ist insgesamt von der Offensive gesehen wirklich beeindruckend. Der Kader macht für mich Sinn, weil mit Bällen auch ein Powerplay-Spieler da ist an der blauen Linie. Also Fazit, deutlich mehr Qualität, deutlich mehr Tiefe. Mit dem Team muss Top 4 drin sein, für mich ein Top 3 Kandidat.
Oh ja, da brauche ich gar nicht den Buzzer
drücken. Ja, ein Top 3 Kandidat. Da setzt der Köln ganz schön unter Druck
jetzt. Ja, der Hai ist bissig aus Sicht von
Rick. Aber muss man Köln nicht nach 21 Jahren auch mal unter Druck setzen, wieder ordentlich?
Na, ich glaube, das ergibt sich aus der Historie des Vereins.
Vom Namen Köln.
Das ist ja gewünscht, fast gewollt. Und natürlich muss es irgendwann, glaube ich, auch mal wieder passieren. Vielleicht zumindest mal wie ein Finale. Das letzte ist auch schon wieder lange her, 2014, wenn ich es richtig in der Hirse habe. Nicht, dass ich in Köln jetzt was Falsches unterstelle. Ja, müsste stimmen, genau.
Hat Stürmi gespielt.
Und dementsprechend ist da natürlich ein Titelhunger groß. Da überhaupt gar keine Frage.
Also bevor er gegangen ist.
Ja.
Ja.
War das nicht gegen Ingolstadt?
Ja, das war das.
14
war
Ingolstadt.
Ja, 2014 Ingolstadt. Erinner doch nicht die Kölner Fans an dieses Finale.
Gut,
dann gehen wir vom Rhein wieder weg und gehen in die Autostadt zu Basti bzw. nach Wolfsburg. Du kennst dich da gut aus. Dein neuer Spitzname ist ja Basti Bass Schwele. Vielleicht dazu mehr irgendwann noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen.
Schaut, was jetzt los?
Bass Lightyear. Nein, das ist
schläft er jetzt im Bus inzwischen.
Ja, wir haben da mal einen Quiz-Bass gemacht.
Genau. Ein Quiz-Bass?
Ein Quiz-Bass.
Er macht jetzt viele Dinge. Ich sage ja, Deutsche Bahn, die Ansagen nebenberuflich und auch Bassfahrer
sozusagen. Und übrigens für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.
Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Aber in einer anderen Sportart.
Ja, vielleicht solltest du da bleiben. Ich wollte mal kurz
Du, habe ich nichts dagegen.
Gut, ist ja auch nicht das erste Mal. Vielleicht holst du das Ding jetzt auch endlich mal. Genau. Ne?
Zeit wird's.
So ist es. Zeit wird's für dazu die Grizzlies aus Wolfsburg, wo man sehr, sehr viel hört von, wow, ist das ein Team? Ich bin gespannt auf deine Analyse, Basti.
Ja, man sagt von den Grizzlies, sie hätten vom Papier her das beste Team ever. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, die Grizzlies haben über Jahre hinweg immer wieder hervorragende Teams und hatten, glaube ich, mit ihren Hochzeiten mit einem Tyler Haskins und super Individualspielern. Also vielleicht ist die Mannschaft jetzt anders ausgerichtet unter Mike Stewart. Auf jeden Fall ist der Kader nicht schlecht, das darf man, glaube ich, sagen. Das Aus im Halbfinale in Spiel 7 hat ziemlich geschmerzt im letzten Jahr. Man hatte das Gefühl, da könnte noch mehr drin sein. Deswegen hat man sich in Wolfsburg vielleicht nicht in der Qualität enorm verstärkt. Man hat sich anders ausgerichtet, aber man ist insgesamt breiter geworden, weil man eben durch die Verletzungen in den Playoffs letztes Jahr gehandicapt war. Mit der Hannibal Weizmann hat man starken Backup geholt hinter Dustin Strahlmeier, in der Defensive mit Ryan O'Connor, einen der besten Offensivverteidiger der Liga. Die Offensive mit Wilkie und White aus der Liga gut verstärkt. Andy Miele könnte der Topstar vielleicht sogar der Liga werden. Und auf dem deutschen Sektor ist man mit Lolle Braun, Luis Schinko, Fauser, Pfohl, Justin Faeser, den man neu dazugeholt hat, ein guter deutscher Spieler, und Lucas Dumont meines Erachtens sehr, sehr gut aufgestellt. Wolfsburg für mich wieder mal unter den Top 6, definitiv mit Tendenz vielleicht noch einen Schritt nach oben.
Okay, ich kann ja nichts dafür, wenn wir hier überziehen. Ne?
Da merkst du jetzt schon, wie eng das Ganze wird, wie viele ja. Top-6-Leute wir haben. Das ja. ist das, was ich vorher wir gemeint habe, weil auch so viele neue dazukommen, dass es echt extrem schwer ist
einzuschätzen. Wir müssen die Top-6 ein bisschen ausweiten.
Aber ja, die Top-6 genau, sind die Top-10.
Ja, das ist aber genau das, was ich sage. Ich glaube, dass es in der Spitze enger wird, dass es aber einen leichten Abfall vielleicht hinten rausgeht.
Ja, aber die Spitze ist halt auch 6-7 Mannschaften.
Oder wie Berti Fuchs mal sagte, die Breite in der Spitze ist breiter geworden. So oder ist das so, nämlich genau. dann auch, wenn man es auf den Punkt bringt. Rick, wir kommen schnell zum nächsten Team, nämlich Niederbayern. Straubing is calling, eine Mannschaft, die immer ambitioniert ist, überragend performt hat, vor allem in der Hauptrunde zuletzt, aber ein paar Enttäuschungen in den Playoffs ja. erlebt hat mit dem Aus im Viertelfinale. Was ist deine Einschätzung zum Tiger aus Straubing?
Ja, Vierter in der Hauptrunde, aber im Viertelfinale wieder raus. Und deswegen gibt es auch einen relativ großen Umbruch bei Straubing. Tom Pogel muss 3 neue Importverteidiger integrieren. Es kommt unter anderem Samuelsson, das ist ein spielstarker Verteidiger, der gut ist fürs Powerplay, aus Bremerhaven. Und mit Justin Brown kommt der fast 36-jährige Verteidiger aus der NHL direkt rüber, der fast 1000 Spiele gemacht hat. Also auf den und seinen Impact bin ich wirklich sehr gespannt. Straubing hat die letzten Jahre für mich hat davon gelebt, dass sie sehr, sehr gute Offensive haben, dass sie viel Geschwindigkeit hatten. Sie hatten letztes Jahr die drittmeisten Tore. Und auf den ersten Blick hat man da mit Lia, mit St. Dennis, mit Akeson und auch mit Adam viel Offensivkraft verloren. Ich glaube nicht, dass die neuen Importspieler das komplett ersetzen können in der Offensive. Ich glaube, das muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Eine wichtige Schulter könnte Marcel Müller sein, der aus der DL2 wieder zurückkommt in die DL. Also da sind einige Fragezeichen für mich da, aber es ist ein guter Stamm von Spielern, der nicht jünger wird, trotzdem Top-6-Kandidat.
Okay, das war der Buzzer zum Ende, oder wolltest du noch buzzern, weil du einen deiner Joker benutzen wolltest?
Ja. Zusatzfrage.
Weil du gerade angeschaut hast, Marcel Müller ist schon ja. echt überraschend, dass er nochmal in die DL
ja.
kommt,
findest ja. du nicht? Ja, finde ich auch. Ich glaube, da hat man auch gesehen, dass man erkennt, hör mal zu, wir haben viel Offensive, viel Torgefahr gehen lassen. Wir brauchen nochmal vielleicht jemanden auch auf dem deutschen Sektor mit einem deutschen Pass, der uns die Offensive gibt. Und ich glaube, dass das bewusst so ist, dass das auf mehrere Schultern
insgesamt ein sehr alter Kader mittlerweile,
Straubing. Er ist nicht jünger, ja. ja.
Nicht alt oder jung, es gibt doch nur gut oder schlecht, so ist das doch. Wollen wir das doch beibehalten.
Basti. Aber du hast da dieses Jahr auch nicht so viele Spiele während der Woche. Das ja. ist wieder mehr verteilt
es auf
Freitag, Sonntag. Es ist ein paar Spiele weniger, nämlich um 4, um genau zu sein, weil wir nur noch 14 Clubs haben, nicht mehr 15. Also, weiß ich, ob das ein Faktor
sein wird. Hast der Spieler auch Bock? Schön die ganze Woche wieder durchtrainieren und nur Freitag,
Kann Sonntag spielen. Kann aber in den Playoffs wieder ein Faktor werden dann, wenn die vielen Spiele ja. kommen.
So, weiter geht's. Wir sind bei einer Mannschaft, die auch Harry Kreis natürlich zu den üblichen 3 Verdächtigen genannt hat. Adler Mannheim, natürlich ein Titelanwärter. Wie viel Titel steckt vielleicht drin, Basti?
Ja, Titel sollen es natürlich sein. 4 Jahre ohne Titel, die Adler Mannheim. Kompletter Neuaufbau, kompletter Umbruch. 18 Neuzugänge bei den Adler vom Papier her insgesamt. Ein Wahnsinnskader, der schon mal aufblitzen hat lassen. Zuletzt 6-0-Sieg in Lukorauma in der Champions Hockey League. Der Trainer ist ein ganz interessanter. 38 Jahre jung, Johann Lundskog. Viel interessanter vielleicht noch sein Assistent, Kurt Frazier. Über 700 NHL-Spiele, der auch als Trainer sehr viel Erfahrung hat, auch als Headcoach in der NHL und sicher einen Impact haben wird, obwohl er die letzten 3 Jahre pausiert hat. Torhüter, Konkurrenzkampf extrem hoch nach Arno Tiefensee, super Saison. Felix Brückmann allerdings wieder voll fit und da. Verteidigung, wirklich, die geben sich die Klinke in die Hand. Das sind alles überragende Spieler. Dazu im deutschen Bereich mit Fischbuch und mit Tom Kühnhackl, vielleicht mit dem Königstransfer in der DEL getätigt. Wer hält diese Mannschaft auf? Allerdings müssen wir auch da wieder ein paar Einschränkungen machen. Mannheim hat immer auf dem Papier einen guten Kader. Und dann muss man eben schauen, wie man das alles zusammenfügt, wie sich die Kabine in Mannheim macht und was am Ende rausspringt. Auf jeden Fall ein überragender Kader.
Ja, die Chemie wird sicherlich eine große Rolle auch spielen bei den Adler Mannheim. Koppert zu einer Mannschaft, die das vielleicht ein Stück weit weniger gewohnt ist, auch jetzt schon in die Saison zu starten. Ich meine nicht Testspiele, sondern die Champions Hockey League. Das ist natürlich das Thema beim Vizemeister, beim ERC Ingolstadt, bei der Mannschaft von Mark French. Goldi, bitte.
Ja, letzte Saison war eigentlich ein Neuanfang für die Ingolstädter mit Reagan als sportlichen Direktor, French an der Bande. Da hat nahezu alles gepasst. Beide sind weiterhin auch die Macher. Im Kader ist Gartek wieder im Tor, der ist auch wieder gesund. Mit Storm verliert man den Topscorer im Sturm und in der Verteidigung kommen Maginot und Zitterbart, zwei gute deutsche Kräfte. Im Sturm mit St. Dennis aus Straubing und Andrew Rowe aus der Schweiz, zwei Scorerpunkt-Garanten in meinen Augen. Es ist wieder eine gute Mischung aus Imports, aus deutschen Spielern, aus jungen Spielern, aus bewährten Spielern. Die Mischung, die hat letztes Jahr meiner Ansicht nach schon sehr gut getroffen. Dazu ist mit French ein Trainer da, der auch auf diesen Kader reagieren kann. Die Frage ist für mich, wie geht die Mannschaft mit der Topsaison letztes Jahr um? Champions Hockey League, Doppelbelastung. Können Hüttl und Stachowiak noch einen draufsetzen oder gibt es gar vielleicht einen anderen Senkrechtstarter? Kann man die Qualität von den Abgängen Storm, Ronning, Mateau ersetzen? Ein paar Fragen, aber das Potenzial ist ganz klar da. Für mich Top-6-Kandidat.
Sogar vor der Zeit.
Gibt es keine Einwände eigentlich die ganze Zeit? Nix.
So gut, naja, es ist schon ein Thema. Also Champions Hockey League Belastung, gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Ich finde den Punkt rund um Stachowiak ganz interessant, weil er natürlich einer der absoluten Shootingstars war. Dann noch mit auch dieser WM, eine sensationelle WM gespielt. Danke übrigens nochmal für das eine Tor. Unter anderem das, sensationell. Aber wie so ein Typ auch damit dann umgeht, wenn er in die nächste Saison startet, ist überhaupt gar kein Druck oder sowas, sondern es ist interessant zu sehen. Ne? Also ob der diese Leichtigkeit fortsetzen kann, wie sich das so auswirkt. Das wird uns natürlich auch beschäftigen. Aber jetzt beschäftigt uns natürlich der Titelverteidiger. Das ist der EAC Red Bull München. Herr Schwele.
Die signifikanteste Änderung ist natürlich der Coach. Der ehemalige Bundestrainer Toni Söderholm übernimmt nach der Ära, nach der Legende Don Jackson. Kann man der folgen? Ja, das kann man. Ich glaube, Toni Söderholm wird eigene Ideen haben, hat aber den Stamm dieser Mannschaft, wie man das in München eigentlich immer macht, zusammengelassen. Dennoch hat man sich punktuell wieder mal verändert, aber eben nur punktuell. Dass die Qualität da ist, das steht definitiv außer Frage. Der Stamm bleibt zusammen. Man verliert allerdings mit Beul und mit Maximilian Zuber durchaus zwei Stützen in der Abwehr. Fängt das auf mit Almqvist und Nationalspieler Dominik Bittner. In der Offensive hat man sich in Mannheim bedient, hat mit Nico Krämer und Markus Eisenschmidt zwei gestandene DEL-Stürmer geholt. Dazu gibt es viele Ergänzungen aus der Akademie. Dass der Kader was kann, das zeigt in der Champions Hockey League und hat das auch in der letzten Saison bewiesen. Für mich signifikant Nico Krämer. Wie ist insgesamt die Ausrichtung zu Kastner und zu Hager? Sollten die drei zusammenspielen, was sie wahrscheinlich nicht werden, aber insgesamt hat man da sehr unangenehme Gegenspieler, wenn man gegen München antritt. Für mich natürlich eines der Top-3-Teams.
Ja, danke Basti und sicherlich die Personalie Toni Söderholm, die sehr, sehr spannende in dieser 30. DL-Saison.
Da würde ich jetzt einmal reinfragen, Torhüterposition München nach Niederberger, nichts mehr. Oder, also falsch, nicht naja, nichts mehr.
Niederberger aber hat der letzte Jahr auch fast durchgespielt. Ja.
Aber das heißt, wenn, wir hoffen es nicht, wenn Niederberger irgendwie mal ausfällt, dann wird man halt nochmal auf dem Markt tätig? War, oder?
Ich weiß es nicht, wie man das macht. Man hat jetzt mit Alavena einen Torhüter, der ja letztes Jahr ein paar Mal gespielt hat, auf den man, glaube ich, sehr vertraut, der da auch ordentlich gespielt hat. Auch da nimmt man vielleicht Änderungen langsam an. Natürlich hat man keinen Danny Aussenbirken mehr dahinter sitzen, wo man weiß, das ist ein erfahrener Torhüter. Muss ja auch nicht sein. Irgendwann muss ja auch eine neue Generation wieder kommen. Matthias Niederberger, ich glaube, der Max hat es vorhin ausgerechnet, der hat halt verdammt viel gespielt jetzt in den letzten Jahren. Keine Frage. Darf man gespannt sein, ob das so weitergeht. Ich bin ja eh kein Fan von dieser Ein-Torhüter-Strategie. Aber
am Ende hast du recht, wenn du den Titel holst. Zum Beispiel. So. Aber wir haben das jetzt eingeschätzt, beziehungsweise ihr beiden habt das getan. Es gibt ja, Mikey, auch immer noch die Voraussage oder die Umfrage in einem sehr wichtigen Magazin.
Genau, ich habe ja jetzt einmal zusammengestellt, was ich mir dachte, so was ich bei euch rausgehört habe. Abstieg Augsburg und Iserlohn,
ja.
Meister Mannheim und München und dazwischen der Rest. So ungefähr. Ihr habt es jetzt, ne, man hätte es natürlich noch genauer machen können mit hier 1, 2 und Top 4 und Top 6 und Top 10. Aber das jetzt mal so grob überschlagen, außer ihr sagt, ich liege also irgendwo komplett falsch.
Also ich muss sagen, für mich gibt es genauso wie oben vom Meisterkandidaten 5 Teams. Und es gibt auch 4 für mich, die abstiegsgefährdet sind. Also das ist genau das, was ich meine mit dieser Leistungsdichte, die wir dieses Jahr sehen. Ich glaube, Nürnberg, Schwenningen, auch die sind Kandidaten, die um den 10. Platz kämpfen. Da ist Qualität da, auch Frankfurt ist Qualität da, aber du bist im verrückten 2. Jahr in Frankfurt. Auch da kann viel passieren. Ich traue denen aber auch zu, dass es nach oben geht. Ich sehe dieses Jahr die Leistungsdichte wirklich unheimlich eng. Also ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass wir so einen Ausreißer haben wie letztes Jahr Berlin.
Ich sehe es komplett anders. Also, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren insgesamt. Natürlich rüstet jeder auf, du weißt, jeder sagt, ja, so fit waren die Spieler noch nie. Die wollten unbedingt zu uns kommen. Das ist genau der Wunschspieler, den wir wollten. Dieses bla 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 die ganze Zeit.
Ja.
Aber irgendwie müssen die Plätze 1 bis 14 halt auch besetzt werden. Und meine Meinung ist, ich glaube, wir haben mehr Mannschaften, die oben, die am Ende auch um die Meisterschaft mitspielen. Und ich glaube, wir haben einen krassen Abfall zu ein paar anderen Mannschaften, die unten stehen.
Ich glaube, dass bis zum letzten Wochenende sowohl der 1. Platz nicht sicher ist, wie auch der 14. Platz nicht sicher ist.
Wenn man euch sonst zum Reden auffordert, kommt nichts, jetzt kommt alles.
So, gut. Ich wollte hier meinen Homeshopping-Kanal
fertig machen. Mach mal weiter, weil ich bin gespannt, ob unser Gast, den wir gleich zugeschaltet haben, nicht ein Problem damit hat, dass auf deiner Liste gerade die Eisbären nicht als Meisterschaftsaspirant vorkam. Aber das da können wir gleich
darüber diskutieren. Darf ich mir dann bestimmt gleich anhören?
Was sagen die Fans vor allem? Ich gehe schon mal auf meinen Platz,
Mikey. Die Fans, die Kollegen der Eishockey-News haben natürlich eine Umfrage gestartet. Alles in der Saisonvorschau für das kommende Jahr lohnt sich durchaus. Kann man sich holen. Und hier sagen die Fans 1 München, 2 Mannheim, 3 Ingolstadt, 4 Berlin. Und Absteiger werden die Panther und Schwenningen und Frankfurt schaffen es nicht in die erste Playoff-Runde. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das war die Fanumfrage. Und jetzt hole ich mir den, weiß ich nicht, Anschiss wahrscheinlich von unserem nächsten Gast
ab, dass
ich Berlin da nicht nach oben gestellt
habe. Dafür ist er viel zu ausgeglichen und viel zu souverän natürlich auch. Aber danke, dass du das überleitest, Magic. Denn wir wollen natürlich mit dem neuen Kapitän der Eisbären Berlin sprechen. Wir haben ihn schon angekündigt. Herzlich willkommen, Kai Wissmann. Hallo Kai.
Hallo.
Servus. Du hast hoffentlich schon ein bisschen gelauscht und auch vielleicht zugehört, was unsere beiden Jungs vorgetragen haben hier rund um die Saisonvorschau. Aber erstmal vorneweg, bevor wir über die Eisbären sprechen, wie ist es denn erstmal wieder zurück im dicken B? Was macht das Leben in der großen Stadt?
Ja, sehr schön, das Leben in der großen Stadt.
Okay, und zurück als Kapitän. Eine besondere Note reingehend in die neue Saison. Wie sehr hat dich das gefreut und was macht's mit einem, wenn man in so einer großen Mannschaft in der Penny DL als Kapitän die Mannschaft dann im ersten Spiel aufs Eis führen darf oder natürlich auch schon in der Vorbereitung?
Ja, es ist natürlich eine große Ehre, bei so einem Verein wie bei den Eisbären das Vertrauen zu bekommen, Kapitän zu sein. Ja, ich werde mein Bestes geben auf dem Eis und natürlich auch neben dem Eis, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.
Kai, jetzt bist du zwar neu, aber du warst ja schon auch in erfolgreichen Zeiten bei den Eisbären. Ist die letzte Saison bei euch irgendwie noch ein Thema oder sagt ihr, hey, neue Saison, alles fängt bei Null an? Was ist in Berlin die Herangehensweise an 23/24?
Also beim ersten Meeting wurde es kurz angesprochen nochmal natürlich, aber jetzt ist die letzte Saison Vergangenheit. Es ist ein kompletter Neustart, wir haben einige neue Spieler und jetzt geht es von vorne los.
Wenn du sagst, kompletter Neustart, lass uns trotzdem noch mal ganz kurz im letzten Jahr bleiben. Jetzt warst du letztes Jahr in der American Hockey League drüben. Hat es mal Gedanken gegeben oder hat es vielleicht gar den Kontakt schon letztes Jahr von Berlin gegeben, wie es nicht so gut gelaufen ist, dass du zurückkommen könntest?
Willst, sollst?
Ja, wir waren schon ständig in Kontakt. Jetzt am Anfang ging es ja weniger darum, wegen Zurückkommen, sondern einfach so. Es wurde sich auch erkundigt, wie es mir geht und wie es läuft. Und ja, wir waren in ständigem Austausch. Und ja, im Laufe der Zeit, dann wurde es natürlich auch ein Thema, eine eventuelle Rückkehr, ja.
Wie war denn die Zeit für dich, wenn du nochmal zurückblickst auf das, was in Nordamerika passiert ist? Mit welchen Gefühlen bist du wieder rübergegangen? Mit einer vielleicht, weiß ich nicht, verpassten Chance oder mit mehr Erfahrung, dass du sagst, alles in Ordnung, jetzt wieder Neustart, alter Neustart in der Penny DL. Gib uns da mal so ein bisschen Einblick in das, was dich bewegt hat im Rückblick.
Ja, ich denke, so beides wahrscheinlich ein bisschen. Klar, wär's cool gewesen, die Chance mal zu bekommen, in der NHL zu spielen. Es hat leider nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz habe ich, denke ich, viel Erfahrung sammeln können, mir mein Spiel verbessern können. Und ja, also ich bereue es auf gar keinen Fall, dass ich das Jahr den Schritt gewagt habe.
Kann ja auch immer noch mal wieder kommen, ne? Leon Gawanke ist ein gutes Beispiel, ne? Der hatte schon wieder in Mannheim gesigned und auf einmal geht es doch wieder in die NHL. Man weiß nie, was im Leben so noch auf einen wartet.
Jetzt hattet ihr bei Providence natürlich einen unheimlich tiefen Kader auch. Es waren viele Verteidiger da. Wenn man sich die Saison so anschaut bei dir, du hast 31 Spiele gespielt, dann war für dich klar, du kommst zur Weltmeisterschaft und spielst dermaßen auf, die zweite Weltmeisterschaft hintereinander. Du warst gar nicht so im Rhythmus und trotzdem hast du gefühlt gespielt, wie noch mal was. Nimm uns mal mit.
Wie im Rhythmus.
Nimm uns mal mit, wie ist der Kontakt zustande gekommen und was hat sich da ergeben bei der Weltmeisterschaft?
Ja, ich meine, ich wusste, dass es ja ein Thema sein kann, die Weltmeisterschaft. Deswegen habe ich natürlich auch mich dementsprechend fit gehalten, habe auch weiterhin hart gearbeitet, auch wenn ich jetzt in den letzten Wochen vor der WM nicht mehr so viel gespielt habe zum Ende hin. Und ja, deswegen war ich in guter Verfassung. Ich hatte dadurch sogar noch mehr Zeit, auch vielleicht ein bisschen Krafttraining zu machen, als hätte ich jetzt jeden zweiten Tag ein Spiel gehabt. Und ja, deswegen war ich dann, ja. Und es hat sich natürlich für mich auch so angefühlt, dass ich noch irgendwas hatte, was noch nicht vorbei war in dem Jahr. Also ich war so mit dem Jahr natürlich nicht zufrieden, wie es gelaufen ist, mit den Einsatzzeiten. Und deswegen war das für mich so, da kommt noch was. Und ja, das ist zum Glück auch passiert und deswegen war das dann ein super Abschluss auch nochmal für die Saison.
Ja, am Ende sowieso alles Käsekuchen, ne? Wenn man mit einer Medaille nach Hause kommt, wieder aus dem Mai. Gibt ein legendäres Bild auch von dir, so viel können wir nochmal verraten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, rund um diese Silbermedaille. Bam, das ist Emotion.
Ja, das kenne ich.
Das kennst du, ja? Das kenne ich.
Ja, es war, glaube ich, gegen die USA, oder? Direkt ja, beim Torjubel nach dem Tor von Freddy in der Ecke.
Liebe Kollege Herr Hanebeck.
Genau, Martin Hanebeck, unser Mann für alles, hat das eingefangen.
Der euch da, glaube ich, auch immer gut genervt hat vor Ort und euch immer gefühlt im Gesicht hing, mit seiner Kamera wahrscheinlich.
Aha. Ja, nee, aber es ist ja schön, wenn es eine gute Berichterstattung gibt und auch dann coole Bilder entstehen.
Ja. Nochmal ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, weil wir auch Harry Kreiser eben hier zu Gast hatten bei uns im Studio. Wenn du das Bild siehst, beziehungsweise auch immer mal wieder vielleicht durch andere Momente dran erinnert wirst, wie viel Emotionalität steckt dann da drin, wenn man auch sowas mitbekommt? Das hast du sicherlich auch, dass in einer anderen Sportart auch eine Mannschaft überragend performt, mit den Basketballern, die Weltmeister geworden sind. Da kommen doch bestimmt auch wieder die Momente von Tampere und Riga ein bisschen hoch, ne? Und man guckt vielleicht nochmal in der Schublade oder im Bilderrahmen, wo immer deine Silbermedaille hängt, nochmal drauf.
Ja, schon. Ich habe gestern tatsächlich auch das Finalspiel angeschaut und es waren schon einige Parallelen da zu unserer WM. Sie hatten das bessere Ende auf ihrer Seite zum Glück. Aber ich denke, am Endeffekt ist es eine vergleichbare Reise gewesen, auf jeden Fall bei beiden Teams. Und ich finde es einfach schön, dass jetzt auch mal andere Sportarten da gute Erfolge feiern und es nicht immer nur um Fußball geht.
Ja, man muss ganz kurz dazu sagen, Goldi, ja? Wenn wir gegen Serbien im Finale gespielt hätten, hätten wir es natürlich auch gewonnen, ist klar. Ne?
der war nicht schlecht, ja. Übrigens.
Danke.
Du hast gerade die Reise angesprochen von den Basketballern. Wenn du deine Reise mit der Nationalmannschaft anschaust bei der Silbermedaille, gibt es da einen Punkt, wo du sagst, da haben wir uns gefunden, das hat uns als Mannschaft zusammengebracht?
Ja, ich würde nicht sagen, dass es einen Punkt gab. Ich denke, da gibt es immer viele Momente, die damit reinspielen, aber ich denk vor allem, dass wir die ersten drei Spiele einfach so gut gespielt haben und trotzdem verloren haben und wir eigentlich in der Kabine saßen und praktisch uns angeschaut haben, ganz unglaubwürdig so. Also jetzt haben wir so gut gespielt und gegen drei Top-Nationen und stehen mit null Punkten, also das kann ja nicht wahr sein. Aber wir wussten eben, wir haben so gut gespielt und wir können es auch im weiteren Turnierverlauf so schaffen und das hat uns trotz null Punkten eigentlich, denke ich, schon auch Selbstvertrauen gegeben.
Das Gleiche hat mir der Strahli übrigens auch gesagt. Strahli hat auch das gesagt. Wir haben drei Spiele verloren, trotzdem wussten wir, wie gut wir sind.
Mhm.
lustigerweise habe ich das schon erzählt, mehrfach, auch im Harry vorhin nochmal im Vorgespräch, dass der Marcel Nöbels ja nach dem dritten Spiel bei mir am Mikro stand und sagte, ähnlich wie du es gerade geschildert hast, Kai, ey, mal Moment, aber ist alles gut, diese Mannschaft hat noch richtig viel im Tank, wir sind echt gut. Und da musst du es erstmal auch verarbeiten als Reporter und denkst, ja Moment, ihr habt da gerade dreimal verloren, natürlich immer mit guten Leistungen, aber dass das dann so umschwenkt mit diesem besonderen Moment und dem Turnaround gegen Dänemark, absolut irre. Auf der anderen Seite, Kai, um wieder den Dreh auch zur Liga zu finden, hat der Marcel Nöbels beim Jubiläumsempfang zur 30. Saison der Penny DL in Berlin uns ja auch verraten im Interview. Ich habe ihn ein bisschen gequält, ich gebe es zu. Wir wollen auf jeden Fall den nächsten Stern, wir wollen die nächste Meisterschaft. Also von daher kann es ja eigentlich nur für die Eisbären darum gehen, zurück auf den Thron, oder?
Jein, also klar ist das Ziel am Ende das letzte Spiel der Saison zu gewinnen.
Dann wäre man Meister übrigens, just saying.
Außer du schaffst die Playoffs nicht.
Ja, ja, stimmt. Aber ich denke, das wird nicht passieren dieses Jahr. Also so selbstbewusst sind wir, dass wir auf jeden Fall das Ziel haben, natürlich direkte Playoff-Qualifikation. Alles andere wäre eine riesengroße Enttäuschung. Ja. Und klar, in Playoffs sind viele gute Teams und natürlich wollen wir da jedes Spiel auch gewinnen. Wahrscheinlich wird man nicht jedes Spiel gewinnen, aber ja, wir wollen einfach eine erfolgreiche Saison spielen und dann in Playoffs brauchen wir natürlich das notwendige Glück, das wissen wir selber auch, aber klar, unser Ziel ist am Ende ganz oben zu stehen.
Jetzt sind ein paar Alte zurückgekommen, inklusive dir, also welche, die schon in Berlin waren, auch Blaine Byron ist wieder bei euch, aber auch ein paar etablierte deutsche Spieler, Kai. Was sagst du denn insgesamt zur Ausrichtung von der Mannschaft? Mhm. Gefühlt, wenn man es nur auf dem Papier schaut, ich habe mich auch mal kurz mit Serge unterhalten, ihr seid schon ein extrem offensiv spektakuläres Team, oder fühlt ihr das auch, wenn ihr trainiert, wenn ihr spielt, ist das so?
Ja, schon. Also wir haben wirklich vier starke Sturmreihen. Auch in der Verteidigung sind wir tief besetzt, sodass wir auch mal vielleicht besser als es letztes Jahr möglich war, mal eine Verletzung verkraften können, die hoffentlich nicht kommt, aber wird wahrscheinlich passieren irgendwann. Und ja, schnell. Ich habe das Gefühl, wir sind echt schnell, gerade im Sturm, jung. Und ja, durch den langen Sommer und durch den Rückschlag letztes Jahr, vielleicht hat er auch mal wieder gut getan und ja, wir greifen jetzt wieder von neu an und alle sind auch fit gekommen. Letztes Jahr gab es auch ein paar Verletzte zum Saisonstart. Mhm. Das sind schon ein paar Unterschiede, die jetzt in unsere Karten spielen sollten.
Unterschied natürlich auch, dass ihr ausnahmsweise mal keine Champions Hockey League spielt als Vorbereitung, abgesehen von den normalen Testspielen natürlich, Vor- oder Nachteil, oder ist das immer ein kleiner Pluspunkt, wenn man auf dem Level schon, ich sag mal, getestet wird, man will natürlich auch gewinnen, aber schon besondere Spiele hat dann im Vorfeld der Penny DL-Saison?
Ja, ich persönlich finde es immer gut, die Champions-League-Spiele. Man spielt halt gegen Top-Teams, schwedische Teams, finnische Teams, aber ich meine, wir haben jetzt auch gegen Top-tschechische Teams gespielt, Prag zweimal und Mountfield, also das sind auch Top-Teams. Von dem her denke ich, dass wir da jetzt keinen großen Nachteil haben. Mhm.
Kai, jetzt bist du 26 Jahre alt, bist Kapitän von der Mannschaft, hast eine überragende Weltmeisterschaft gespielt, auch richtig gepunktet. Wie würdest du deine Rolle im Team bezeichnen? Wird man dich auch im Powerplay sehen oder wie ist dein persönliches Ziel für dieses Jahr?
Ja, ich will sagen wir mal, vollständiger Verteidiger sein. Ich will vorne gut sein, hinten gut sein. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auch Powerplay gespielt. Und ja.
Ja, und ja, komm.
Und ein paar Tore abliefern oder wie oder was?
Ja, in der Vorbereitung hat es zweimal geklappt schon. Ich hoffe, dass ich meinen Pullover nicht verschossen habe und es in der Saison auch noch ein paar Mal klappt, klar.
Zweimal in Folge offensiv bester Verteidiger der Nationalmannschaft bei der WM, Kai.
So.
Ich bin mittlerweile schon so lange dabei, allerdings du auch, Kai. Ich kann mich noch an dein allererstes Tor erinnern in der DL. Das übrigens lange auf sich warten ließ, als Kreuzeckschuss gegen Ingolstadt, richtig?
Ja, kann ich mich auch noch erinnern. Hast okay. Du auch gut gefeiert, das Tor, weiß ich auch noch.
Ja, glaube ich auch.
Gehört dann auch dazu. Kai, guck mal, so schnell geht das schon, hat gar nicht wehgetan, die 10 Minuten bei uns. Das Schöne ist ja, es ist limitiert von der Zeit, denn wir wollen alles nur nicht dramatisch überziehen, direkt in der ersten Sendung. Danke schon mal, dass du bei uns warst. Wir wünschen alles Gute für den Auftakt, für die komplette Saison, vor allem keine Verletzungen, viel Gesundheit und ja, dass alles das funktioniert, was du dir für die Saison sportlich selber auch wünschst, natürlich mit der Mannschaft. Wir freuen uns auf die neue Saison mit den Eisbären und Mekhi Wissmann. Beste Grüße. Mach's gut. Danke dir.
Gute Saison, Kai.
Gute Saison.
Danke.
Ciao, danke.
Soweit also der Kapitän der Eisbären Berlin, die Eisbären.
Wenn du Kai auch wirklich verfolgst, wie der damals angefangen hat bei den Eisbären, so als ganz junger Spieler und jetzt ist er Kapitän, ist Mitglied in der Nationalmannschaft, das ist eine unfassbare Entwicklung.
Das nennt man sportliche Entwicklung, absolut. Allerdings, wunderbar, genau, so gut ab dafür. Genau.
So sieht's aus.
So, Mikey, du hast ein bisschen was, glaube ich, jetzt zusammengetragen, was sich so ereignet hat. Denn zwischendurch haben ja Eishockeyspieler auch mal was anderes zu tun, den Sommer zu überbrücken, so wie wir auch. Ne? So ein bisschen. Aber nicht was, jeder kann nur Urlaub machen. Wäre Goldmann dementsprechend, gibt es sicherlich auch etwas, was du Buntes
vorschlagen kannst. Das stimmt. Ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut und fliege mal durch. Die lieben Spieler vom ERC Red Bull München waren natürlich beim Einkleiden. Das ist in München Pflicht.
Okay.
Und natürlich auch ein Highlight-Bild vom Neucoach Toni Söderholm in Lederhosen und mit schickem Hut. Dann waren die Kollegen von Ingolstadt hier zu sehen. Stachowiak bei Ingolstadt beim Football.
Ja.
Ich glaube, sie haben nicht selber mitgespielt. Die Silbermedaille hängt natürlich dabei. Man muss ja immer ein bisschen kitzeln, die Leute, wo man ist. So von wegen, das kann man ja erreichen, oder? Wärst du da irgendwie gehypt worden, wenn jemand mit einer
Kitzeln
dabei ist? Das sind jetzt Geschichten, die wollen wir hier nicht auspacken. Wenn jemand mit einer Silbermedaille ankommt? Von wegen, das könnte
auch erreichen. Ich finde es aus mehreren Gründen einfach gut. Erstmal, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir Silbermedaille haben, dass die Spieler auch rausgehen, dass in anderen Sportarten auch nochmal zusätzlich die Cross-Promo stattfindet.
Hat der Harry eben auch erzählt, ne?
Und natürlich ist es so, also ich muss mal eins sagen, wie Harry das erzählt hat, von der Emotionalität, als ich das Halbfinale gegen die USA von den Basketballern gesehen habe, das sind so Momente, deswegen schaue ich Sport an. Das sind die Momente, da wo es emotional wird, auch wenn es nicht meine Sportart ist, das ist mir scheißegal. Das ist spannend, da stellst du mir die Haare auf, das schaue ich gerne an und dann gewinnt die Mannschaft und du fieberst automatisch mit. Also wenn du da jemanden hast, der erfolgreich ist, der diesen Weg einmal gegangen ist, der das Gefühl einmal hatte, als Mannschaft was zu erreichen, das finde ich ist ein brutaler Ansporn und auch mich, obwohl ich gar keinen Sportart mehr mache, auch keine Mannschaftssportart, wie man am Körper sieht, sport mich das an. Also das ist für mich was.
Du machst auch Superman-Diving im Urlaub immer
du als kannst, Sportart. Ja, aber du kannst es ja auch mitnehmen in dein normales Leben. Team gibt es sowohl in der Familie, Team gibt es in der Arbeit. Also das ist ja was, wo auch andere Zusammengehörigkeitsgefühle entstehen kann. Und so eine Menschen inspirieren mich definitiv, muss ich ganz klar sagen.
Und um das jetzt rund zu machen, schauen wir noch nach Straubing. Und zwar der Trikotdesigner hat geheiratet.
Der Trikotdesigner hat geheiratet.
Dann ist er verschlagen worden, oder?
Nee, aber die haben echt immer gute Trikots in Straubing.
Genau. Ach, ich sehe das hier die so schlecht.
Also schöne Trikots.
Genau. Das ist der Spalier. Entschuldigung.
Genau. Was dachtest du, was das ist? Das Trikot oder was?
Das siehst du doch hier nicht. Ich habe nur Eishockeyschläger gesehen und den Mann.
Und ein paar Besucher der Hochzeit haben natürlich brav mit dem Eishockeyschläger ein Spalier gemacht. Und warum zeige ich das? Weil wir vom Magenta Sport haben eine Umfrage jetzt gestartet auf Instagram, wo doch bitte alle mitmachen sollen. Und zwar, wir suchen das schönste Trikot der Penny DL.
Ui,
es geht im Mode. Auf Magenta Sport Instagram könnt ihr euch das Ganze anschauen und abstimmen. Da steht alles Genauere dabei.
Da gibt es einen Playoff-Modus für.
Ja, was? Da ist, aber ich glaube, keine Best-of-Serien. Ich glaube, da wird direkt entschieden.
Okay.
Deswegen macht mit.
Aber welches Trikot? Heim, Auswärts, Third Jersey?
Alle.
Insgesamt der Eindruck des
Trikots. Insgesamt.
Du kannst auch
in die Story von Magenta Sport schauen, da ist alles nochmal richtig für so erklärt.
Das ist Götter wie dich erklärt.
So. Und das wäre es dann schon wieder so bunt, wie wir sind. Ich glaube, die nächsten Wochen wären wir noch bunter.
Sehr schön. Wo du da gerade so sitzt, ne, hinter dir das Bild von Patrick Reimer, den wir natürlich sehr vermissen werden in dieser Saison. Ne?
Das stimmt allerdings. Ja. Aber er ist ja in unserer Eishockey-Show Hall of Fame. Der erste und bisher einzige. Mal schauen,
sowieso,
wie er dazu kommt.
Dann müssen wir doch, oder können wir noch zum Abschluss vielleicht kurz was vermitteln. Es hat sich ja ein bisschen was getan. Ne?
Ihr könnt den Patrick ja holen jetzt richtig. Nee, in zwei Wochen hier als
Gast. Wir können ihn wirklich aus Menschenregal setzen.
In real life. Ja, ist eine gute Idee. Ja. Patrick, hast du gehört?
Beide
Patricks. Wir laden dich ein. Gut, Männer.
Regeln gibt es nicht so viel Neues. Also,
ja, wir können da kurz noch drauf eingehen, es hat sich nicht viel verändert.
Nein,
ja.
Die Matchstrafe ist abgeschafft worden, 5 plus Spieldauer gibt es nur, es wird im Nachhinein eh verhandelt. Was noch interessant ist, aber was schon war, 5 Minuten Strafen kann noch Videobeweis auch aufgehoben werden. Das war ursprünglich oder international nicht der Fall, glaube ich.
Man konnte es nur auf 2 Minuten wieder reduzieren. Genau, jetzt kannst du sagen, okay, war keine Strafe, damit
geht es nochmal weiter. Die Schiris können die Spielverzögerung, also wenn ein Puck zum Beispiel rausgeht, ob er dann noch irgendwo berührt war oder ein Plexiglas war, das können sie durch Videobeweis. Das
sind Sachen, die Sinn machen.
Überprüfen, das macht Sinn. Ansonsten gibt es nicht so viele Neuigkeiten. Im Laufe der Saison gibt es noch ein bisschen was mit neuen Perspektiven, Ingoal-Kameras und sonst was. Aber dann dazu, wenn es soweit ist.
Setze die Technik unter Druck noch.
Das machen wir nicht. Alles zu seiner Zeit. Dann sage ich erstmal vielen Dank, meine Herren. Jo. Magic, schon mal danke an dich für die Beiträge und das Durchforsten des Netzes. Immer. Danke, Basti. Danke, Rick, für
Donnerstag die Saisonvorschau.
Ja, dazu kommen wir jetzt ja. Immer der Reihe nach. Wir haben nämlich noch was, denn wir wollen natürlich unsere Eishockey-Fans auch dementsprechend vorbereiten auf den Start in der Penny DL. Rick hat es gesagt, 14.09. geht's los mit der Partie Düsseldorf zu Gast in München. Und das ist schon mal die kleine Einstimmung.
Es geht wieder los. Der Auftakt. Eine historische Saison. München gegen Düsseldorf. Mit Cable Guys.
Hau drauf auf die Murmel, ey!
Live beim Magenta Sport.
Sehr schön, mit unseren Cable Guys, Olli Mebus und Dominik Bittner, die verkabelt sein werden. Aber das war ja noch nicht alles. Wir haben ja noch was, denn wir haben natürlich noch was, auch beim Magenta Sport in dieser Spielzeit, in der 30. im Angebot. Das wisst ihr ja, ihr feiert das gerne oft krass ab, gefällt euch gut, uns auch. Und das ist natürlich die
Konferenz. Nein, echt?
Ja.
Tor in Berlin! Hier bist du bekloppt!
Ein Sensationstor!
What a goal!
Was für ein Traumtor!
Also die Konferenz, ich sammle mich jetzt schon, damit wir da nicht die Orientierung verlieren. Das ist herrlich, da passiert wieder so viel. Also nochmal danke an alle hier im Studio und einen haben wir noch, denn das war ja nicht alles. Bevor es dann losgeht am Donnerstag mit dem Spiel von München gegen Düsseldorf, nochmal als Hinweis, frei und kostenlos bei Magenta Sport gibt es natürlich jetzt nochmal einen weiteren Anschmecker für das, was kommt. Das ist die 30. Saison in der Penny DL. Wir sagen danke für die erste Ausgabe, dritte Staffel in die Eishockey-Show. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ab zum Eishockey oder bleibt hier beim Magenta Sport. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live nur bei Magenta Sport.